Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
So ihr Lieben, und bevor es wirklich mit dieser Episode losgeht, wollen wir euch noch auf unseren Partner für diese Episode aufmerksam machen. Denn diese Episode wird gesponsert von Murostar, einem Tattoo- und Piercing-Supply und Experten für hochwertiges Tattoo- und Piercing-Equipment. Murostar bietet über 40.000 Produkte von Nadeln, Tattoo-Farben bis hin zu spezialisierten Hygieneartikeln. Alles aus einer Hand. Und mit einem besonderen Fokus auf Kundenzufriedenheit und einem persönlichen Außendienst. Und damit sind sie euer Partner für professionelle Tattoo- und Piercing-Studios. Nutzt unseren Rabattcode. Achtung, der lautet AZUD10. Also die Anfangsbuchstaben von Augen zu und durch. AZUD10 zusammengeschrieben für 10% auf eure erste Bestellung bei murostar.com.
Die Menschen sehen es tatsächlich auch gern, ne? Deswegen. Ich entdecke mich auch immer, wie ich das dann mir lieber angucke als nur ein Tattoo.
Deswegen, solange das noch an menschlichen Bedürfnissen orientiert ist, dann sehe ich es noch ein.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ab wann das kippt, aber.
Die Aufnahme läuft schon.
Ach,
habe ich euch wieder überrascht, einfach nämlich ganz frech. Hey, wer sich fragt, wer hier schon wieder die ganze Zeit redet, das ist natürlich einmal Sebastian, der sitzt neben mir und gegenüber von uns sitzt unser nächster Gast. Herzlich willkommen, Alex. Who is Alex?
Hallöchen. Vielen Dank für die Einladung.
Hi. Danke, dass du da bist unter den Umständen, Mensch.
Er ist extra gekommen für uns.
Extra für uns.
Aus Dresden. Da bin ich den weiten Weg.
Genau, aus Dresden bin ich immer extra doppelt glücklich.
Wart ihr schon mal in Dresden?
Ja.
Das ist mal die Rückfrage.
Aber schön, gearbeitet habe ich noch nicht, nur als Tourist.
Okay.
Und Franzi hat mal eine Zeit lang da gewohnt, also ich habe mal so halb mitgewohnt, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Wie heißt denn das? Szeneviertel in Dresden.
Neustadt,
genau.
Ja.
Die Straße weiß ich nicht mehr. An irgendeinem Friedhof. Deswegen war ich.
Okay. Keine Ahnung. Eine Zeit Straßennamen lang. Bin ich voll schlecht.
Ja.
Warum bist du nur aus Berlin weggezogen? Wir steigen einfach richtig kalt ein.
Ja.
Weil er hat gerade erzählt, er hat mal hier gewohnt.
Genau, warum bin ich aus Berlin weggezogen? Ja, meine Frau, die ich gerade kennengelernt habe, die war dann damals schwanger. So aus dem Nichts.
Du wusstest nicht, wie das passieren konnte.
Und zusätzlich war es dann auch noch so, dass ich gerade auf der Findungsphase war. Wo will ich arbeiten, welche Stadt? Und da ich aus Dresden komme, war das dann irgendwie so erstmal die einfachere Lösung.
Ja.
Sagen, wir gehen wieder in die Heimatstadt, zumindest von mir die Heimatstadt. War ein einfacherer Start erstmal wieder, um anzukommen.
Ja,
und gerade
ein
neues Kind ist irgendwie ein bisschen beschaulicher als das Big Berlin hier.
Das stimmt. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du wieder hier bist? Ist
alles
es wie
zu viel,
so nostalgisch
zu stressig,
schön?
Ach, zu viele Menschen.
Ah, okay, also
ich
gar nicht
echt,
so schön,
so,
dass du
meine
denkst,
Ruhe.
Oh, Berlin.
Na, so ein paar Ecken schon, gerade wenn es ums Kulinarische geht, so zwecks Essen, vegan sein.
Aber das sagen
und so.
Ja, viele, ja, voll.
Da ist Dresden schon ein bisschen so zurückgeblieben noch.
Mhm.
3-4 Jahre hinterher, würde ich sagen.
Mhm.
Das ist schon geil.
Ja.
Das fetzt.
Ja.
Aber alles andere,
brauchst du nicht.
Schon
mehr.
Echt too much.
Ja.
Aber vegane Buden gibt es in Dresden, aber halt nicht so viele. Ne?
Schmeckt dann nicht so gut oder nie so viele.
Ja.
Angebot ist einfach deutlich geringer.
Ja, stimmt. Also viel. Das haben wir hier.
Also hier wie Sand am Meer, jede Ecke. Und Cafés.
Ja.
Also das ist ja unglaublich.
Wahnsinn.
Wenn du in der Neustadt bist, wir suchen nach einem veganen Café, da musst du gucken, da gibt es ein, zwei, wo du einen veganen Kaffee kriegst mit Hafermilch. Hier gehst du in einen Café, da hast du, welche Milch willst du denn? Wir haben 6.
Genau.
Willst du Reiskokos, willst du Hafer, willst du Soja? Und denkst du, Gott.
Vor allem in Friedrichshain ist es auch eher so, dass sie dich so ganz despektierlich angucken und sagen, oder Kuhmilch.
Ja, oder genau.
Und dann so, ja, Milch.
Ja, holst du so aus dem ganz hinten aus dem Kühlschrank so Einwegpackung.
Welche haben. Ja, genau. Dein Name gibt es ja schon vor. Who is Alex? Wer ist denn Alex?
Genau, wer ist Alex?
Wer ist
die Frage
Alex
habe ich mir auch gestellt.
Außer,
deswegen heiße ich auch so, wie ich heiße da. Auf
Weil
Instagram.
Du sowieso schon dich
das
selber
so,
fragst.
Genau.
Okay.
So ging das damals los. So eine Findungsphase.
Wann ist denn damals?
So im 2010.
Mhm.
Also ich habe erst was ganz anderes gemacht.
Was ist denn was
sogar,
ganz anderes?
Ich würde sogar sagen, was Ähnliches wie der Gerhard gemacht hat. Ich habe mir nämlich die Folge vor ein paar Wochen angehört.
Ah, cool.
Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker.
Ah.
Also komme auch aus dem praktischen Bereich Maschinenbau.
Mhm.
Und dann...
Also Maschinenbau gelernt?
Genau, also Flugzeugmechaniker gelernt, 3,5 Jahre.
Ja.
dann gearbeitet 2 Jahre und dann halt angefangen. Ja, man muss dazu sagen, meine Familie ist halt aus der Flugzeugbranche. Mhm. Und dann halt nochmal angefangen zu studieren, Maschinenbau.
Ja.
Und das war aber schon so die Zeit, wo ich mich dann mehr für Tätowierungen, mich mehr dafür interessiert habe. Auch vorher schon, aber dann wurde das immer mehr. Und ja, dann festgestellt habe, so ein Maschinenbaustudium, was mache ich danach?
Also hast du die Ausbildung gemacht und danach direkt studiert?
Nee, Ausbildung gemacht, 2 Jahre gearbeitet.
Ach so, noch 2 Jahre gearbeitet.
Auch nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Und
warum? Weil das stumpf Arbeit ist? Ja, weil
es anstrengend ist. Auch so, anstrengend. Ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so die,
gar nicht.
Diese typische Frage. Aber die man sich irgendwann stellt als, ich würde mal sagen, Jugendlicher, ja. Wo man sagt, will ich das jetzt das restliche Leben lang machen?
Ist es das?
Und da kam das, genau, ist es das? Und da kam relativ schnell Nein. Mhm. Und ja, dann habe ich halt gedacht, okay, das Studium wird es vielleicht rausreißen. War aber dann nicht so.
Kann man im Studium, also ist das hilfreich, dass man vorher Flugzeugmechaniker gelernt hat?
Also ich hätte dann
den
Aufbau gemacht auf Luft- und Raumfahrt.
Ah, okay.
Ja. Aber
wow,
man muss dazu
wie das
sagen,
klingt.
Das klingt immer richtig
genau.
Gut, ne?
Und mein Stiefbruder hat das studiert, mein Vater ist studiert. Und dann irgendwie wurde ich so auch so ein bisschen so reingeschubst. Ja, und dann hat man halt schnell festgestellt, dass das gar nicht so mein Ding ist. Und nebenbei habe ich dann tatsächlich angefangen schon zu tätowieren. Das waren so dann die ersten Schritte.
Neben der Ausbildung oder neben dem
Studium?
Neben dem Studium. Also Ausbildung
viel
war erstmal noch nichts damit.
Nee, da war nichts. Da war ich schon tätowiert so ein bisschen. Ja. Mal da ein kleines Maori, da ein Tribal, wie das halt so war.
Ja.
Sterne auf dem Bauch und Schwalben.
Warte, wann hast du die Ausbildung dann gemacht? Ungefähr noch?
2003.
Ah, ich auch.
Wie alt bist
bei
du?
Bei 3 bis
38.
2, ich auch. Dann haben wir das Gleiche.
Ah, okay.
Ja.
Eine Generation.
Du bist schon ein bisschen älter, oder?
Ich bin schon die Alte.
Aber das sieht man dir gar nicht an.
Hey, danke. Schön. Ich bräune mich auch immer extra, damit das dann so gut rüberkommt.
Also 2,3 bis 2,6, so Ausbildung.
Ja, genau.
Genau. Okay, und dann
angefangen zu studieren, beziehungsweise ja. Nochmal kurz gearbeitet und dann schnell festgestellt.
Das nicht.
Nee.
Und wie kam es aber zum Tätowieren? Also okay, du hast dich erstmal selber ein bisschen tätowieren lassen.
Genau, und dann muss man dazu sagen, dass meine Mama, liebe Grüße.
Mutti das hören?
Nee.
Das wäre ja mal interessant.
Aber ich kann
dir
ja sagen, dann könntest du es ja.
Ja, wirst du es
ja. Ja, ich werde es dir auf jeden
okay.
Fall erzählen.
Ja.
Wir sehen uns nämlich auch nächste Woche und übernächste Woche, weil das ist die Einschulung von meiner Tochter.
Mhm.
Was wollte ich eigentlich sagen?
Deine Mama ist?
Oder? Künstlerin gewesen in der Porzellanmanufaktur Meißen.
Na.
Hab also schon immer viel mit Kunst zu tun gehabt und viel gemalt. Und hab dann viele Kumpels gehabt, die schon Tätowierer waren. Und die haben immer gesagt, hier, du kannst das gut und mach doch lieber das, wenn du merkst, es ist nicht so deins. Aber am Anfang war das gar nicht so die Schiene, auf die ich eigentlich gehen wollte.
Also du hast gezeichnet an sich?
Ich habe viel gezeichnet, seit Kindheitsalter,
okay.
Also seitdem ich klein bin.
Was so?
Alles.
Wenn man jetzt was sehen würde von 2002.
Ich habe am Anfang meine Kuscheltiere gezeichnet, wo ich so ganz klein war, bis hin zu Porträts, Autos, alles, was man so sich vorstellen kann.
Und so in welchem Style? So Comic?
Realismus eher.
Realismus? Ah, okay.
Ja, tatsächlich eher.
Du bist
Realismus.
Nicht so Graffiti.
Nee, da aus der Ecke
kommt.
Nee,
sozusagen.
Gar nicht. Gar nicht. Und dann, ja, dann haben die mich immer gefragt hier, warum willst du das nie eigentlich machen? Und irgendwann hat es dann so einen Klick gemacht und dann habe ich meinen Kumpel angerufen und gesagt, jo, komm hier, zeig mir, was ich brauche, alles, ich bestell das und du zeigst mir, wie es geht.
Und das war 2010?
Das war kurz vor 2010, so 2008, 2009 ist das dann so reingetrifft,
ja.
Sage ich mal so.
Und er hat es dir auch gezeigt oder du musstest
er
erstmal selber gucken?
Nö, er hat mir erstmal alles wirklich gezeigt, er war da so wirklich enthusiastisch.
Mhm.
Und
wer
motiviert.
Ist das aus dem Dresdner Raum? Oder?
Das war aus dem Dresdner Raum, dann alles noch ein Kumpel.
Und den du namentlich nicht benennen willst?
Nicht, der hat gesagt, mach's nie. Mach ich auch nie.
Gut. Auch gut, wenn das von seiner Seite kommt. Ich dachte, wenn dir die Leute die Namen nicht erwähnen, wittere ich ja immer irgendwelche fiesen Konflikte.
Da darf man das mal nichts sagen, ja. Nee, cool, okay. Hatte der einen Laden aber?
Der hat in einem Laden gearbeitet.
Okay, ja.
Genau.
Ja.
Er bleibt
und dann hat er mir
Kopf
quasi wieder. Inoffiziell alles gezeigt, ohne dass der Laden das wusste.
Ja, ja.
Was ja damals auch jetzt nie so wirklich gerne gesehen wurde.
Alle also Dresdner Tätowierer überlegen jetzt, wer könnte
ja,
das sein.
Wohnt aber nicht mehr in Dresden.
Okay, wir haben weitere Hinweis. seit wann wohnt.
Was hast du da alles so vom Setup erstmal dir bestellt als erstes?
Oh Gott.
Eine Spule?
Nee, tatsächlich habe ich mir echt das ganz billige eBay-Zeug bestellt, weil ich einfach erstmal gucken wollte, ob das überhaupt was für mich ist oder ob ich das nach 2 Wochen wieder weglege.
Ach, das hätte sein können.
Ja, ich wollte einfach nur mal probieren und schauen. Klar, ich würde mal eine Tätowierung machen auf Banane, Apfelsine habe ich da angefangen. Und ja, irgendwie hat sich das dann schnell reingesteigert und bis dann die ersten Freunde kamen, ne, die dann wirklich Tattoos haben wollten.
Fühlt sich das gleich so an, als, oder hat es sich für dich gleich so angefühlt, als wie dieses, das ist es. Ich habe das erste Mal diese Maschine in der Hand und genau das war's.
Nee. Auf gar, ich bin ja dann, das muss man dazu sagen, auch noch nach Berlin gezogen, weil ich Bock hatte, irgendwie aus dem verschlafenen Dresden rauszukommen.
Also hast du hier studiert? Hast du hier studiert?
Nee, ich habe in Dresden ja angefangen und auch in Dresden abgebrochen.
Auch in Dresden.
Und habe dann gedacht, okay, ich will einfach nur nach Berlin. Und habe dann hier nebenbei in einem Klamottenladen gearbeitet.
Wo denn?
G-Star.
G-Star?
G-Star am Kudamm.
Na klar, kenne ich.
Kennst du?
Na klar, ja.
Genau. Da habe ich gearbeitet und auch ganz okayes Geld verdient, muss man sagen. Und da halt dann nebenbei, frühs abends, wenn ich Zeit habe, tätowiert.
Und recht schnell schon auf Menschen.
Ja.
Nicht nur
Das hat vielleicht einen Monat gedauert.
Und dann sind die aus Dresden, das ist deine Dresdner Leute sind hergekommen oder hast du Berliner Leute?
Nee, ich habe ja dann hier auch einen Freundschaftskreis, ich sag mal, kennengelernt oder.
Was bist du für eine Szene? Wo kommst du her? Oder ist das Szene unabhängig?
Welche Subkultur?
Ich bin gar keine Szene irgendwie. Was? Oder gib mir mal ein Beispiel.
Es könnte eine musikalische Subkultur sein, Skinhead. Punk, Hardcore, Hip-Hop.
Also ich komme aus dem Metalcore-Bereich tatsächlich, weil ich in der Band gespielt habe, aber das hat dann mit Berlin überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind auch noch Dresdner Zeiten gewesen. Und hier war ich aber gar keiner Szene.
Wie lernt man Berliner? Ich denke, in Berlin kommen
durch
die
Arbeit.
Arbeitskollegen,
Kunden, die dann zu G-Star rein, die habe ich auch tatsächlich tätowiert.
Ah, echt?
Das war echt krass, ja.
Was hast du womit hast du angefangen?
Alles. Ich war froh, dass ich Leute hatten, die sich von mir quälen lassen haben, ja.
Ja. Und du hast dir was aus dem Internet dann rausgezogen oder selber gezeichnet?
Ja, mir ging es wirklich erstmal nur um das Handwerk, gar nicht so um das Künstlerische, dass ich jetzt sage, oh, ich mache jetzt die überkrassen Tattoos. Mhm. Sondern ich wollte einfach das Handwerk lernen. Mhm. Und dann habe ich tätowiert, was die wollten. Ob das jetzt ein Unendlichkeitszeichen war oder eine Rose oder alles Mögliche.
Und in deiner Bude?
Ja.
Mhm. Geil.
Du gehst bei G-Star rein, bestellst dir die Jeans, kommst ins Gespräch über Tätowierungen, landest dann.
Sieht, dass ich tätowiert bin, sagt, ey, cool, ich bin aus Hamburg, hab gesehen, du hast hier einen tätowierten Anker, was hier damals so war. Ey, kannst du mir auch sowas machen? So? Weil wir halt drüber geredet haben, während ich ihm die Hose verkauft habe, dass ich auch tätowiere. Und schon habe ich ihm einen Anker tätowiert.
Dann komm doch zu mir nach Hause.
So ging das dann quasi los.
Ach, herrlich.
Aber wenn du jetzt nochmal so rekapitulieren müsstest, für welche Art Tätowierung hattest du dich dann schon zu dem Zeitpunkt interessiert? Gab es da was? Oder warst du jetzt nicht noch parallel voll interessiert an
traditionell
oder so? Nee, 2010.
Tatsächlich ging es mir da wirklich nur um das Handwerk, gar nicht um die Kunst, dass ich jetzt überkrass zeichne zu Hause und meine Wanna-Dos tätowiere.
Ja.
Ich habe mich rein nur fokussiert auf das Tätowieren. Was will der Kunde?
Ja.
Der Freund?
Ja.
Als Kunden würde ich es dann noch nicht mal bezeichnen.
Ja.
Und dann ging das los.
Weißt du noch, was das allererste war?
Nee. Ich glaube auf Mia. Aber es ist schon weg.
Weg.
Aber
weg,
ich glaube,
drüber.
Es war
so, nicht weg, sondern drüber.
Irgend so ein Henkerseil oder sowas war das, glaube ich.
Ja. Was hast du damals? Was Sterne, Maori, was hast du noch alles gesammelt?
Was ich auf Mia hatte? Mhm. Ich glaube, also mein erstes war direkt mit 16, das war ein Tribal im Innenraum hier.
In Dresden machen lassen.
In Radebeul.
In Radebeul.
L-Loco-Tattoo.
L-Loco, na klar, kenne ich.
Ja, cool.
Und
dann ging das so los mit, dann hatte ich Maori auf der Wade, Stern, hier ein Stern, Schwalben auf dem Bauch.
So hast du zwei Schwalben so?
Hatte ich so. Ja, cool. Robbie Williams-mäßig so.
Ja.
Aber schwarz auch oder auch ein bisschen Farbe auch rum?
Normal schattiert, also keine Farbe.
Jetzt gerade ist der Butterfly-Sänger gestorben.
Ja,
und der hatte doch diese Wahl.
Und das war auch so. Ja,
wie heißt
ja genau.
Ja.
Der ist gestorben, kennt man
nicht. Da warst du in einer anderen Subkultur.
Nee, also das Video fand ich schon. Also so viele Tattoos gab es ja im Fernsehen nicht.
Genau.
Und das Video fand ich schon crazy.
Das Lied? Ich weiß gar nicht.
Crazy Town.
So ist die Band, oder?
Ja. Und dann mal Butterfly, Sugar.
Ja.
Und ich glaube, das war auch das erste Mal, wo die in Videos das auch explizit. Also da sind doch die Sterne, sind doch so effektmäßig rausgekommen.
Das stimmt.
Sterne hier.
Ja, aber die kamen dann so raus. So
stimmt, also, die sind losgeflogen.
So wie Schmetterlinge.
Wo das Tattoo thematisiert wurde. Vorher war es ja.
Später nochmal an.
Vorher war es immer nur so nebenbei irgendwie. Axl Rose hatte natürlich ein Tattoo, aber da wurde natürlich nie drauf Bezug genommen.
Genau. Okay, also die Zeit sind wir. Ich finde es ja immer schön, wenn sich alle vorstellen können, wo wir gerade so sind. Okay.
Ja, stimmt.
Hast du dich in Berlin auch relativ schnell tätowieren lassen?
Muss ich kurz überlegen. Habe ich mich in Berlin schnell tätowieren lassen? In Berlin war ich dann das erste Mal beim Jakob Setgast. Der hat meine Hände damals gemacht.
Hey, lustig, dass wir vorhin kurz über Jakob
Setgast
gesprochen
haben. Ja, Grüße, die aber jetzt quasi
schwarz sind.
Layering-mäßig darunter liegen, aber es ist trotzdem noch da.
Ja.
Also alles aber gut, Jakob.
Warte mal, was? Ich kann da noch eine Schattierung erkennen.
Das waren ja auch schon ornamentig.
Das ist rot.
Ach nee, da.
Das war Rose.
Eine Lady. Das war
ein Frauenkopf. Da ist ein Mund noch, ein Mund und Rouge.
Genau.
Ja.
Wolf.
Wolf und Lady. Klassiker. Also traditional war es.
Ja, traditional.
Ja.
Wolf.
Ja. Also dir war es auch erstmal so stilistisch egal, auch bei dir selber, dass du verschiedene... Ja. Kann ich dich anfassen?
Du darfst mich
anfassen. Sebastian, hältst fest deine linke Hand an.
Du weißt ja, wer das gemacht hat, oder?
Dass man einen Traditional Wolf covern kann oder blasten kann.
Hammer. Das können aber
wer
nicht viele.
Wer hat das gemacht?
Ja, ratet mal. Also du müsstest es eigentlich wissen, oder?
Naja, klar.
Gerhard.
Nee, aus Sonja. Litauen.
Ein bisschen also, weiter, musst da reisen.
Litauen, Vilnius. Liebe Grüße an Ivar. Ivar Rasli. Ja. Vielleicht schon mal gehört.
Ja.
Kennt man.
Geilo.
Der ja quasi jetzt eigentlich meinen ganzen Körper irgendwie überarbeitet
hat. Ansonsten sind Alex Arme relativ fast schwarz.
Relativ viel schwarz und trotzdem noch
ein paar innere Ornamente und geblastet und Waben auf der anderen Seite.
Ja, was ich die gar nicht mehr mag. Nee, echt? Nee. Das ist so das, was
na gut,
ich denke.
Na gut, ich sehe die jetzt gerade als erstes.
Denke,
du hast sie jetzt schon super oft
das
gesehen.
Sind so,
wenn man sie so sieht, sehen sie gut aus.
Aber die Zeit ist rum.
War der Bodysuit?
Ich kann es nicht mehr sehen.
Nee, wenn man sich jetzt genau. Ich sehe es ja zum ersten Mal.
Also, warst du schon voll tätowiert und hast jetzt eine komplette Schicht drüber gemacht? Oder?
Ich war so klassisch, das habe ich auch noch aus Dresden mitgenommen von meinem Kumpel, der mir das quasi gezeigt hat. Wir haben wirklich auf seinem Küchentisch zu Hause, weil er war ja billiger oder umsonst für mich, als jetzt ins Studio zu gehen bei ihm. Während wir geraucht haben und Bier getrunken haben, hat er mich auf dem Küchentisch tätowiert und ringsrum saßen noch 10 andere, die da gequarzt haben.
Wie man sich vorstellt.
Solche Abende waren das. Und da hat er mich quasi oldschool-mäßig die Beine zugeschossen, aber sehr low vom Style, würde ich mal sagen.
Aber so schwarze, traditional Motive?
Auch schon mit Farbe. Viel so auch grün, rot, alles, was dazugehört. Genau.
Und ab wann kippt das dann, wo du sagst?
Ja, das war ganz interessant eigentlich so. Das kippte in Berlin. Da habe ich damals, ich kann dir das Jahr nicht sagen, lass es 2012, 2013, 14 gewesen sein, dann die ersten schwarzen Arme gesehen. Mhm. Ich dachte, krass.
Bei anderen einfach,
ja,
die rumgelaufen.
Wieso macht man denn das?
Ja.
Genau das erste. Lass mir doch einen Arm nicht schwarz machen.
Und damit bin ich in Verbindung gekommen, das erste Mal. Und dann zusätzlich durch diesen Kunden, der sich den Anker von mir tätowieren lassen hat. Mhm. Der ist nämlich dann bei Blut und Eisen gewesen, beim Stefan Halbwachs, weil der hier immer mal zu Gast war. Mhm. Und der hat mich dann tatsächlich mitgenommen. Der war quasi aus Hamburg, war hier immer mal zu Besuch. Hat sich so eine Freundschaft entwickelt und ist eigentlich immer nur hier zum Shoppen und Tätowieren hergekommen. Und hat dann gesagt, ja, wenn du Bock hast, kommst du mit. Ich lasse mir heute das und das vom Stefan tätowieren. Und ich so, klar, Stefan Halbwachs, habe ich Bock, den mal kennenzulernen.
Mhm. Aber das war noch Schönhauser, ne? Dann der alte Laden.
Ja,
ja, genau.
Tatsächlich, ja. Ja. So der relativ kleine Laden.
Ja,
noch.
Genau. Cool.
Und so bin ich dann da reingerutscht, wo ich dann wirklich gedacht habe, cool, es gibt noch was anderes.
Und in der Zeit hast du aber da deine Walk-ins gemacht,
ja,
sozusagen.
Genau,
also jetzt dein alles durcheinander quasi
genau.
Erstmal.
Immer noch in der Bude bei dir?
Ja, immer noch in der Bude. Geil. Also tätowiert im Studio habe ich wirklich erst dann in Dresden.
Also hast du wie lange in der Bude tätowiert?
Bis Anfang 2017 so. Oder Ende 2016 so. Das war dann auch so ein bisschen so ein fließender Übergang.
Hast du deine Wohnung richtig darauf ausgelegt dann
irgendwann?
Ja, weil
ich bin ja dann zu meiner jetzigen Frau quasi auf die Simon-Dach-Straße gezogen.
Ja.
Und meine Bude war dann, so wie jetzt bei dir, eigentlich nur noch Tattoo-Studio.
Ach, okay.
Clever.
Ja. Oh, das ist ja eigentlich ganz schön.
Ja.
Hat man ja voll schon so einen eigenen Private-Studio-Safe-Space.
Ja, genau. War mein eigenes Atelier, also habe ich es immer bezeichnet.
Ja, ist ja geil, okay.
Genau.
Und
die Nachbarn waren auch alle cool.
Ach, stimmt.
Das
war so ein altes Fabrikgebäude, so übelst so loftmäßig, voll modern gemacht. Übelst teuer, die Wohnung. Aber ich habe nichts anderes gefunden. Und da waren, ich glaube, das waren solche 1 Meter dicken Wände, da hat sich keiner beschwert.
Ja.
War cool.
Geil, das stelle ich mir schön vor. Wann hast du dann gab es einen Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt mache ich das nicht mehr, sondern nur noch das, was ich möchte?
Auch das war, würde ich sagen, ein fließender Übergang. Ich habe mich tatsächlich dann, wahrscheinlich auch durch den Stefan, durch Blut und Eisen, so unterbewusst auch dahin entwickelt. Da habe ich angefangen eher so mit Dotwork. Das war, auch weil es relativ, es soll jetzt niemand damit beleidigen, aber relativ einfach ist, so zu dotten. Da konnte man erstmal gar nicht so viel falsch machen und da kam es
also
dann.
Also keine Outlines, sondern alles
genau,
nur
wirklich
durch Dotwork.
Genau, alles nur gepunktet, ja. Dreier Nadel, bam, 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 Direct Drive, easy peasy. Und da fing das dann auch an, dass ich dann größere Sachen gemacht habe. Ganzen Arm mit Dotwork, wie das halt so war, Mandalas aneinander geklatscht, bam, 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 Muster im Hintergrund und dann ein bisschen schattiert. So ging das dann quasi. So habe ich mich dann dahin entwickelt und von da wurde es dann immer ein bisschen schwärzer mit schwarzen Flächen und Dotwork. Und das waren dann schon die Dresdner Zeiten, 2017 rum.
Hast du mit den Blut- und Eisenleuten Kontakt? Also haben die dich dann lange, hast du dann lange mit denen weiter?
Ich habe mich auch vom Hannes tätowieren lassen, vom Gerhard tätowieren lassen. Und da würde ich auch sagen, habe ich ja viel mitgenommen. Oder versucht, viel aufzusaugen. Ich wusste ja, okay, das war ja dann so schon so eine Zeit, wo man gedacht hat oder gewusst hat, okay, jetzt gehe ich in die Richtung. Ich will jetzt eigentlich Tätowierer werden. Mhm. Und jetzt versuche ich so viel aufzusaugen, wie es geht. Und man lernt am besten, wenn man sich tätowieren lässt, muss man ganz klar so sagen.
Das sagen ja einfach alle.
Ja, ne? Ist so.
Ja.
Also, ja.
Gibt es irgendeinen Zusammenhang, den man jetzt so küchenpsychologisch sagen kann, zwischen, dass Leute Industriemechaniker sind oder Flugzeugmechaniker und dann Blackworker werden?
Vielleicht liegt es an der, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht.
Also, weil es gibt wirklich ein paar
diese, jetzt. Diese Genauigkeit genau. Vielleicht, da habe ich jetzt so drüber nachgedacht, dieses Geometrische, das liegt ja irgendwie nah.
Und recht. Stimmt. Ja, grob.
Ja, grob, blöd. Ja, ist ja es doch nicht, schon.
Ne? Aber es ist also von dem, wie es aussieht,
von der Machart.
Ist es grob und
ja.
Genau.
Das Blackwork jetzt.
Aber genau, nee, nicht wie sie es machen.
Das Dotwork ist ja...
Das Dotwork war noch recht weich, das stimmt. Mhm. Aber auch das habe ich dann relativ schnell ein bisschen gröber gemacht. Mhm. Mehr schwarz, eine 7er Nadel anstatt eine 3er, damit das ein bisschen gröber wirkt.
Du bist also gar nicht reingerutscht zu der Zeit in dieses Neo-Traditional, weil du eigentlich schon realistisch gezeichnet hast oder sowas. Du hattest gar nicht so eine Ära von so
überhaupt
Realismus-Tätowierungen nicht. Oder irgendwie sowas.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Weil es hat ja jetzt nicht mehr viel mit dem zu tun, was du wahrscheinlich gezeichnet hast früher, ne?
Nee, gar nicht. Aber so die Skills habe ich vielleicht irgendwie nutzen können. Ja. Oder ich sag mal, vielleicht kann man es Talent nennen oder keine Ahnung.
Ja.
Aber wo ich immer sage, dass das Zeichnerische und das Handwerk als Tätowieren ist trotzdem nochmal ein großer Unterschied. Aber wenn ich zeichnen kann, kann ich nie unbedingt tätowieren. Und wenn ich tätowieren kann, heißt das nie, dass ich gut zeichnen kann.
Ja.
Das sind so zwei verschiedene Welten.
Ja, voll. Stimmt. Hast du schon vorher einen Instagram-Account oder sowas gestartet, als du noch hier warst? Oder kam das jetzt alles erst mit dem Dresden?
Kam dann eigentlich, ich hatte einen Instagram-Account, aber da war das nie wie heutzutage, dass du da irgendwie das schon pushen musstest. Das war mir noch relativ egal, es war Mundpropaganda und da war mir das egal.
Du zeigst ja auch jetzt eigentlich nur deine Tätowierungen, ne? Nicht viel.
Ich zeige wenig von mir.
Von dir.
Aber heutzutage muss man das ja machen. Hat mir ja vor uns erst das Thema.
Ja,
habe ich jetzt mal ein ganz interessantes Zitat gelesen von einem ziemlich bekannten Tätowierer, Louis Ink, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Der gibt so Workshops und da ging es auch darum, der kommt aus Portugal oder aus Frankreich und arbeitet in Portugal, dass man nicht immer drüber schimpfen soll, was Instagram uns alles, ja, ich sag mal, nimmt an Zeit, sondern man muss es auch irgendwo zu schätzen wissen und einfach auch wissen, wie man es nutzt. Und da kann man schon dankbar sein, dass es heutzutage so ist.
Ja.
Auch wenn wir immer alle drüber schimpfen, ich habe keinen Bock, nächstes Foto, nächste Story, nächstes Reel. Ich muss meine Gusche zeigen, habe ich auch gar keinen Bock. Aber im Endeffekt hilft es uns allen. Ne? Und das versuche ich gerade irgendwie mir so selber beizubringen, nie immer darüber zu haten, sondern ich nutze es einfach und lebe damit so, wie es ist.
Ja.
Jemand ich versuche es ins Positive zu
schwingen. Ja, voll gut, auf jeden Fall. Jemand hat mal zu uns gesagt, ja, wenn man wer gesehen werden will, der muss sich auch zeigen. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen
ist so.
Ja.
Aber ich habe es lange vermieden tatsächlich. Auch schon durch meinen Namen habe ich mir gedacht, okay, who's Alex? Ist irgendwie auch cool, wenn ich mein Gesicht nicht zeige.
Mhm.
Aber ich
komm
nicht mehr drum rum, so Sido-like. Ja.
Aber ich meine, das Profilfoto würde ja jetzt auch so funktionieren. Man sieht, okay, du bist tätowiert, kann ungefähr einschätzen, was für eine Person, aber man könnte dich nicht zuordnen. Aber für mich bist du ja auch so aus dem Nichts aufgetaucht. Ich finde es ja dann mal fantastisch.
Aber dann war das
tatsächlich? Das ja auch ein bisschen. Jetzt haben also schon fast so ein bisschen, dass du. Deine Vita startet irgendwie ja erst so ein bisschen dann ab dieser Dresden-Zeit.
Ja, im Endeffekt schon.
Dann war das ja 2017, 2018.
Ja.
Also.
Aber auch so nicht, man weiß ja nicht, wie lange.
Vorher war ich so im Untergrund.
Ja.
Total. Weil du bist ja dann mit den aufgetaucht, gesehen und dann so, hä, aber der ganze Feed ist ja voll. Wo war der vorher?
Habe ich gesammelt, quasi. Und dann angefangen hochzuladen oder du hast es einfach bloß nicht gesehen.
Ja, nee,
naja, aber genau. Aber irgendwann rutscht es ja erst rein in die Timeline. Frag
mich genau.
Mal. Wann kommt das? Das ist das erste Mal, who is Alex einem in die Timeline.
Guck mal, mir schlägt es ja auch Tätowierer vor, die haben 100.000 Follower und übelst 1.000 Bilder und mir schlägt es den erst jetzt vor und den habe ich vorher noch nie gesehen.
Ja.
Gibt es ja auch.
Stimmt, vorgeschlagen und dann so. Für mich ist nur so, da ich das Blackwork ja nicht eigentlich meine Szene ist es dann schon immer, hä, warum achte ich denn jetzt auf Blackwork? So krass und dann, da gibt es ja so viele Leute, ich achte ja nicht auf jeden.
Ja.
Und aber deine Sachen sind mir immer wieder aufgefallen, sondern
okay. Dachte
ich mir echt. Und dann halt auch.
Weil du einmal auf mein Profil gehst, siehst du die ja sowieso immer dann die.
Ja, also, gut, weißt du? Stimmt, dann ist der
Algorithmus. Dann ist das ja der Algorithmus, merkt sich
und,
das ja.
Genau, und dann auch wieder andere noch,
die es. Genau.
Gut, aber der merkt sich ja auch meine Reaktion drauf. So.
Das stimmt, wenn du es gleich wieder wegmachst.
Ja, manche Leute interessieren mich ja dann irgendwie anscheinend nicht so. Und dann frage ich mich mal so, was ist es denn jetzt, was deine Arbeit ausmacht? Warum bleibe ich denn dran hängen?
Tja, gute Frage, das musst du wissen.
Ja, was ist es denn?
Was ist es denn?
Würdest du es sagen? Sagst du es uns mal, was es war?
Auf jeden Fall ist es ja bei Blackwork, das ist ja jetzt so grafisch, kann man das, also das ist für mich nachvollziehbar, dass die Grafik ist leicht zu erfassen, aber du musst erstmal die Leute finden, die so konsequent sind. Und ich glaube, ja, dann diese ganzen Bodysuits zu sehen oder großflächigen Arbeiten, auch die ganzen Blastover, ich glaube, das ist dann so, ah krass, hier gibt's jemanden in Deutschland, der, den ich vorher nicht kannte, der aber schon so krasse Sachen macht. Wann hat er die gemacht? Warum sind die jetzt erst aufgefallen? Und wie schafft das, dass die Leute so viel Vertrauen haben, so konsequent sich unter deiner Nadel zu legen?
Da habe ich echt Glück gehabt, würde ich sagen. Einfach die richtigen Leute kennengelernt oder als Kunden gehabt. Und dann muss man dazu sagen, dass ich auch immer, aber das muss man wieder verbinden mit einer anderen Story.
Gerne.
Wie gesagt, da gab es ja die Blut- und Eisenzeit, wo ich mich tätowieren lassen habe. Und irgendwann, so wie du es gerade beschrieben hast, auf Instagram ploppt auf einmal Haivarasli auf.
Ja.
Ich dachte mir, fuck, was ist das denn? Das war so eine krasse Mischung aus Blackwork und Oldschool und irgendwie allem.
Ja.
Nativ würde ich es bezeichnen. Mhm. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ich schreibe dem mal. Und da hat sich das relativ schnell entwickelt, dass ich dann nach Vilnius geflogen bin und mein Bein...
Das ist doch übelst weit weg, nee, oder?
Überhaupt nicht. Nee. Eine Stunde von hier. Eine Stunde und 15 Minuten?
Jetzt habe ich es. Alvaras war bei uns mal zu einem Flashday.
Hat er mir auch gesagt, ja.
Und er ist aber mit dem Bus gefahren. Mit seiner Freundin.
Und hat um wieder Geld zu sparen.
Genau. Und der kam auch mit ausgeschlagenen Zahn an und so. Der hatte die übelste Busreise bis dahin. Und das hatte ich so im Hinterkopf, 7-8 Stunden. Aber wenn es eine Busreise ist.
Oh, krass, ja. Dann ist also man fliegt eine Stunde.
Deswegen hat er mich damals gefragt, wie meine Reise war. Habt ihr auch so lang 7-8 Stunden war? Ich so, nee, ich bin geflogen. Stunde.
Geil. Und ich hatte das auch so in Erinnerung. Naja, das Land kenne ich nicht, das wird irgendwo kurz vor Asien sein.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo geschrieben hat, wo er herkommt, aber viele denken, dass der sonst wo aus Usbekistan oder was auch immer kommt, ne? Sonst woher.
Deswegen, das so.
Also da bist du hin? Zusammen.
Da bin ich hin, hab
nachdem
mein Bein.
Es dich so geflasht hat?
Ja, es hat mich wirklich extrem geflasht und ich bin echt drauf hängen geblieben.
Musstest du lange auf den Termin warten?
Nee. Also es ist jetzt nie wie beim Gerhard, muss man sagen, weil Gerhard seine Sachen flashen mich auch, aber in einer anderen Richtung.
Mhm. Hattest du vorher schon Sachen?
Ich habe meine Handfläche vom Gerhard.
Ah ja. Oh, schön.
Und dann war das auch, glaube ich, so, dass Gerhard auch keine Termine hatte, man oder ewig warten muss. Und wie gesagt, dann ist Aiwa da aufgeploppt und war für mich einfach so ein Stil, den habe ich vorher noch nie gesehen.
Mhm. Schon speziell, auch, ja.
Ja, sehr speziell. Und ja, wie ich dann halt so bin, ich ziehe halt auch gern durch, 3 Tage am Stück tätowieren lassen, dann war das Bein fertig.
Oh Gott.
Sowas mache ich halt immer mit einem Aiwa.
Das ganze Bein.
Ich meine, bei einer Stunde Flug ist es ja nicht unbedingt notwendig. Jetzt, also ich denke mir, weil ich das gesehen habe, dass du das letztens auch 3 Sitzungen, dachte ich mir, naja, das ist ja so weit weg.
4 Sitzungen
hintereinander, Kopf, Rücken, alles mögliche.
Da könnte man ja auch 2-mal fliegen, theoretisch.
Ja, aber guck mal, ich habe ja mittlerweile Familie, Kinder. Meiner Frau kann ich nicht so oft sagen, ich bin in dem Monat mal eine Woche weg und da bin ich eine Woche weg.
Vor allem für Tätowieren.
So, genau, ich fliege wirklich einmal im Jahr fliege ich dahin und dann volles Ballett. So viel wie geht.
Wie machst du das? Substanzen?
Nee. Also ich und Aiwa, wir haben schon immer gesagt, wir verzichten gern auf sowas. Wir mögen das klassische Tätowieren, ohne irgendwelche Cremes, irgendwelche Drogen, die man sich reinschmeißt. Der Schmerz gehört halt zum Prozess dazu. Und wenn man sich 3 Tage am Stück tätowieren lassen will, dann muss man da auch 3 Tage durch.
Ja.
Vor allen Dingen ist er ja genauso konsequent. Das heißt, er weiß ja, wovon er redet.
Genau.
Und dann macht's.
Deswegen passt das auch so extrem gut zwischen mir und Aiwa oder zwischen Aiwa und mir. Weil wir da so auf einer Welle schweben und er weiß genau, wenn ich zu ihm komme, dann wird abgebrannt.
Das trifft das Wort.
Genau.
Ist jetzt schon eigentlich voll? Also würdest du ihn jemals wiedersehen? Oder bist du voll?
Nächstes Jahr, nee, linke Arschbacke und linker unterer Rücken ist noch komplett weiß zum Beispiel.
Okay.
Muss noch zugemacht werden.
Ja.
Und dann haben wir noch so viel vor. Oberarme werden nochmal nächste Schicht, ich glaube dann die 4. Schicht oder so.
Was passiert,
da können ja auch wieder Bilder drauf.
Und die würden sich auch wieder abheben?
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ja technisch nicht so versiert wie ihr.
Du kannst ja mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Wenn das mit Dynamic gemacht wurde, dann nimmt man jetzt Eclipse oder Pantera oder so, was nochmal ein Zackenschwärz
ist. Damit kommen wir.
Da haben wir ganz kurz eine Frage, weil ich wurde gefragt, ob ich dich fragen kann, welches Schwarz du benutzt, ob du sagst.
Dynamic, Eclipse, Pantera.
Das drei.
Alles durcheinander.
Würdest du kurz sagen, wann was? Wann du was benutzt?
Oder willst du das überhaupt sagen? So ja, technische sagen, Sachen?
Ja. Cool.
Wieso dürfte man das nie sagen? Oder nö, weil man irgendwas.
Manche wollen sowas nicht rausgeben, weil das ein Trick ist oder ein cooler Hack.
Auf sowas stehe ich nie, auf irgendwelche Tricks oder Secrets oder sowas.
Deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja. nee, Dynamic nutze ich tatsächlich gerne für Linien. Und dann mache ich entweder mit Pantera oder Eclipse aus. Und irgendwie hat sich das so, für mich fühlt sich das am besten an.
Muss ich Eclipse gibt es ja nur eine Farbe und Pantera hat mehrere.
Genau, Pantera Triple X oder wie es heißt.
Ah ja.
Ja. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mit Pantera oder Eclipse line, ist mir das ein Zacken zu flüssig. Mhm. Spritzt mehr, deswegen bin ich da auf Dynamic hängen geblieben.
Mhm. Und Maschinen-Setup, was hast du da? Oder bist du, wie hast du angefangen? Wie
hat Spule habe ich angefangen. Dann, also, wo ich schon ein bisschen tätowieren konnte, ja, sage ich mal, habe ich Spule, Tätomie aus Polen.
Ah ja.
Kennt man.
Ja.
Aber war dann irgendwann ziemlich schwer. Und dann bin ich schnell auf Sidewinder, Dan Cuban.
Ja.
So das Klassische, was eigentlich alle benutzen, die Cane Pen benutzen, würde ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, kommst du nicht drum rum, ne?
Ja, und Schwarzmann, ja, ich habe mich viel rumprobiert, muss ich sagen. Ich habe von Stefan Maschinen gehabt, der hat ja auch Maschinen gebaut, Stefan Halbwachs. Mickey Sharps, was halt so, war ja so ein bisschen so ein Trend, ne? So immer größer die Nadel und Maschine immer schneller fragen, stellen, so 170 Hertz ja, und hier los geht's.
Hast du diese riesen Kalligrafie-Dinger?
Ja, ja, so, na wirklich, ja. 49er war für mich so dann das Größte, was ich genommen habe. Jetzt ist ja ein
ja, man sieht
69er,
ja
120er, genau, der richtige Besen.
Ja.
Da mache ich ja eher eine Wohnung mit sauber, aber naja. Genau, die Zeit gab's und mittlerweile, muss ich aber auch dazu sagen, kommt viel durch den Eiwa. Vom Eiwa habe ich dann, sage ich mal, noch mehr mitgenommen.
Mhm.
Ich glaube, vom Eiwa habe ich, zumindest ist es das, was mich jetzt ausmacht, das meiste mitgenommen von einem Tätowierer, von dem ich mich jemals tätowieren lassen habe. Ja, ich bin 25er Nadel beim Schwarzmachen. Ist so mein Ding. 15, 25er und Rotary.
Find ich geil. Ja.
Ja.
Direct Drive?
Einfach nee, von Lithuanian Irons, also auch aus Litauen.
Mhm.
Eigentlich Eiwa Setup. Fand ich cool, habe ich probiert.
Er ist da genauso offen, oder? Soweit wie ich ja, jetzt einschätzen kann. Ne?
Wenn du zum Eiwa gehst, du fühlst dich wie zu Hause.
Mhm.
Am Anfang muss man sagen, 2017 oder 2018 war ich das erste Mal, da hat er das auch noch in seiner Wohnung gemacht.
Mhm.
Komplett verboten, der war offiziell arbeitslos und hat, glaube ich, noch nie Steuern bezahlt oder so. Ja. Aber hier darf ich das sagen, weil er kennt ja Finanzamt, nee, kennt den Eiwa ja nie. Und da hatte der ein ganz kleines Zimmer, wirklich, ich sag mal, 5x3 Meter oder so, relativ schmal, bei sich zu Hause mit seiner Frau und seinen zwei Katzen. Und da habe ich mit gegessen und dann haben wir tätowiert. Und wenn ich im Hostel war, weil mein Bein war, ich sag mal, doppelt so dick wie normal, dann ist er zu mir gekommen, hat Essen mitgebracht und Eiswürfel.
Oh, wirklich?
Und dann haben wir zusammen im Hostel gechillt. Also das war was ganz Neues für mich, ne?
Ja.
So richtig wirklich
Aftercare hat
sich, ja genau,
noch, ja.
Und im Endeffekt kann man sagen, hat sich da auch so ein bisschen eine Freundschaft entwickelt. Ja, wir sagen auch immer, wenn wir näher zusammen wohnen würden, wären wir auch Best Friends.
Mhm.
Aber aus dem Auge, aus dem Sinn manchmal, ne, wie das halt so ist. Wir sehen uns nur einmal im Jahr, schreiben uns ab und an, das war's dann. Aber ja, vom Eiwa habe ich wirklich so viel gelernt, so viel mitgenommen. Und der zeigt dir alles, was du willst. Wenn du da eine Frage hast, schön, dann geht das los.
Ja, so kenne ich ihn.
Ja.
Wie ist das so, diese Mythen, curved oder straight, gibt es da so einen Unterschied? Ist das wichtig überhaupt? Weil das war
ja, ich nehme das, was Frage da liegt.
Ja. Also das, ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen.
Also wenn ich es kaufe, kaufe ich straight,
mhm,
weil ich jetzt wenig mit Schattierung arbeite, wo du curved bräuchtest. Mhm. Ja, aber ich nehme auch curved, mir egal.
Flexibel, geil.
Ich habe, irgendwann gab es so einen Punkt, man versucht sich ja, gerade wenn man tätowieren lernt oder sich da entwickelt ins Tätowieren, immer genauer und perfekter. Und ich muss sagen, durch den Eiwa habe ich da 10 Schritte zurückgemacht, mit Absicht.
Mhm.
Ich will wieder zurück zu diesem normalen Tätowieren. Und das ist, es macht mehr Spaß, wenn man nie auf diese kleinsten Popelsachen da achtet.
Also bewusst eher.
Ja, und auch wenn man sich nicht so einen Stress macht.
Also jetzt nicht das perfekte Setup, sondern sich an alles gewöhnen.
Es
muss nicht alles
perfekt sein. Es gibt keine perfekte Linienmaschine und keine perfekte Blackwork-Maschine. Man nimmt das, was da liegt, und damit geht das schon irgendwie.
Wow.
Weißt du? Also,
voller Ansatz. Ich,
ja,
das ist nicht zeitgemäß. Zeitgemäß wäre ja, wir suchen uns jeder unsere Nische.
Genau.
Irgendwie macht man es ja auch unterbewusst so. Ja. Ich habe auch schon zu einem gewissen Zeitpunkt 50 Maschinen zu Hause gehabt, weil ich dachte, okay, man ist ja immer auf der Suche nach dem goldenen Gral.
Ja, genau.
Oder?
Und jeder denkt, er hat das jetzt gefunden.
Aber nach 2 Wochen denkst du schon wieder, ah fuck, ist es doch nie so. Ja. Weil dann wieder irgendwas nie so perfekt lief. Ja. Und denkst, oh nee, ich brauche eine neue Maschine.
Ja.
Und man merkt immer wieder, dass es eigentlich vielleicht gar nicht an der Maschine liegt, sondern an dem Tätowierer.
Oder an der Haut. Oder dem Kunden, der Haut, ja, genau.
Deswegen, die Maschine ist vielleicht gar nicht immer so entscheidend. Und wenn ich dann Ivar sehe, der hat 2 Maschinen, und also 2 für Linien und 2 für Schwarzmachen, und dann war's das. Und das hat mich so inspiriert. Mhm. Fand ich cool. Ich habe so viele Maschinen jetzt mittlerweile wieder verkauft, weil ich denke, diese Auswahl erstens, die macht dich ja schon fertig.
Mhm. Ja,
du dann denkst, oh Gott, was nehme ich denn heute? Nehme ich die V4, die V5, die V6, V7, irgendwas von Dan Cuban, weißt du? Ja. Oh Gott. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, hau ich alles raus, nur das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, und dann nehme ich das, fertig.
Also du hast auch ein Kabel die ganze Zeit dran, ne?
Ja. Clipcord.
Du hast noch keine mit ohne.
Noch kann man ja nicht mehr sagen.
Weil ich mir bei dem Stil vorstellen könnte, dass es natürlich eine Erleichterung wäre, wahrscheinlich, weil du, dass du sozusagen rumgehen kannst.
Was meinst du, so eine Batterie oder was?
Ja, rumgehen kannst und das Kabel nicht immer hast.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will diese neumodischen Sachen so ein bisschen weglassen.
Okay.
Ja. Aber ich meine, das ist doch eine Unabhängigkeit, ne? Wenn man sich jetzt so einfuchst, bist du ja abhängig von dem Maschinenbauer, und dass der dann das die Magnum nachliefert. Das ist ja eigentlich eine gute Unabhängigkeit, die man da erzielt.
Ja, hast du irgendwie Nadel, wo du sagst, oh, wenn ich die nie hab, dann kann ich heute nie tätowieren?
Naja, es ist wichtig, dass es immer gleich ist, so, aber ich glaube, so flexibel bin ich schon, dass wenn eine Firma jetzt nicht mehr nachliefert, ich noch eine andere nehmen kann.
Ja.
Aber
was nimmst du denn am liebsten, wenn ich mal jetzt die Gegend?
Ich bin jetzt Blackclaw, bin ich aktuell. Die finde ich jetzt.
Aber
finde ich jetzt, also bei den Modulen zum Beispiel.
finde ich nicht so gut.
Doch, finde ich cool. Super Nadeln, extrem teuer. Deswegen finde ich es schon wieder nicht so cool. Aber ich habe mir auch erst wieder einen Schwung bestellt. Aber ich mag es auch gerne, irgendwelche random Nadeln zu holen, die nur 20 Euro kosten für 50 Stück, und nehme die halt einfach. Die zünde ich auf und dann ist gut. Ja, so halt.
Deswegen, weil bei mir ist Glover. Ach so, bei den Cartridges habe ich festgestellt, die sind lockerer gelötet, und das ist für Schattierung jetzt gut, dass ich so ein bisschen softeren Wip bekomme, aber es wird dich ja jetzt wahrscheinlich gar nicht interessieren.
Ich habe mal Cartridge genommen und nie wieder.
Ja.
Und dann ich habe da null Ahnung davon, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich da gar nicht so viel mithalten. Kann man die auch aufzünden? Nee, oder?
Ja, doch. Du kannst
könnte man die rausnehmen, die kleine gerade?
Du machst die jetzt so da raus, aber dann musst du wieder aufpassen, dass der Gummi da...
diese Membran oder so.
Die Membran geht ab, oder also da, wo es dranhängt. So, das ist schon ein bisschen gefummelt, aber geht. Aber würde ich jetzt, dann suche ich lieber eine neue Firma, bevor ich da jedes Mal das auflöte.
Ja.
Aber bei einer Nadel mit Nadelstange ist natürlich einfach, da aufzulöten. Aber dieses Rumgebasteln
auch darf nicht. Black Claw hat ja Nadeln, die sind ja von Anfang an eine gute Größe, da muss man nichts aufzünden. Also wenn ich Black Claw Nadeln verwende, dann zünde ich auch nichts auf.
Die sind dann
nimmst
schon
du eine 10er, 12er, 14er Hollow, was auch immer.
Exakt.
Wenn du irgendwelche Monsterlinien machen willst.
Ich glaube, das ist es, dass ich dann auf die Kohle scheiße und sage, dann habe ich dieselbe Einstellung, ich muss nicht so viel rumbasteln, aber ich kenne es jetzt.
Und ich finde es cool, diese Unterschiede zu haben. So wie was habe ich denn letztens genommen? Oh, keine Ahnung, wir versuchen das mal so auf dieselbe Größe aufzuzünden. Okay, das wird schon irgendwie passen.
Stimmt, ihr oder du, dadurch, dass es ja viel mehr im Experimentieren, ne, sind mehrere Schichten, dann wird mal geguckt, ob weiß geht, schwarz geht, und ich habe gar keinen Bock auf Experimentieren. Ich bin so...
Du willst so dein Safe Space
sein? Safe Space. Soll ja auch sehr ordentlich sein.
So.
Aber was nimmst du denn für eine Maschine, wenn du Cartridge nimmst? Also meinst du nur zum Schattieren?
Da nehme ich einen Bishop Pen und fürs Linien, aber den Cuban. Und dann
brauche
ich
was für eine?
Da nehme ich V3R. Und die ich glaube, ich hatte mal, wie hieß denn die andere, die ich hatte? Aber die V3R fand ich jetzt, obwohl es jetzt hier dieser Nachbau ist oder dieser.
Ah, die ist nicht gut.
So war dann immer so eine, ruf nicht die, die ist nicht gut. Ich so, das werden wir mal sehen, probieren wir die aber mal aus.
Genau, müsst ihr das selber ausprobieren.
Und ich hatte nie Probleme. Ich musste die jetzt eh mal reparieren lassen, das ist das einzige Mal. Ansonsten bin ich super. Bin ich jetzt auch nicht der Typ, der dann jetzt nochmal 1000 Maschinen ausprobiert, so wie du.
Ja, ja,
ich bin dann froh, wenn ich eine habe, und wenn die kaputt geht, kaufe ich mir eine neue.
Ja, aber das finde ich cool. Das ist halt irgendwie so für mich oldschool.
Mhm.
Du hast eine Maschine, die benutzt du. Und heutzutage, wenn du dann so 30 Maschinen hast, das ist irgendwie alles zu viel des Guten. Und man macht sich als Tätowierer ja noch selbst das Leben schwer.
Das war
aber so ein Punkt, den musste ich halt lernen.
Mhm. Nee, so einen großen Fuhrpark hatte ich noch nie, aber ich glaube, weil mich das Technische dann auch überfordert. Aber diese Einstellung passt halt auch zu dem Stil halt, ne?
Ja,
also
ja,
dieses Experimentierfreudig,
das ist
neu.
Genau. Dieses native, rohe passt halt mehr so dann zu dieser Einstellung, als wenn ich jetzt irgendwas anderes machen würde mit filigran Dotwork, dann wäre das natürlich irgendwie fehl am Platz, meine Einstellung zu tätowieren. Aber auch da habe ich viel gelernt, Du wolltest was fragen?
Nee, okay. Zack.
Ich komme ja, aus, wie gesagt, aus der Flugzeugbranche und da ging es halt immer um Genauigkeit, um Hundertstel, um Zehntel, was auch immer. Und ja, wo ich tätowieren, wo es dann langsam besser wurde, ich war halt immer so ein Perfektionist. Und durch den Eiwa habe ich auch gelernt, dass Perfektion langweilig sein kann. Und alles, was zu perfekt ist, ist halt langweilig und ich bin dann eher wieder ins Authentische gegangen. Oder habe versucht, ich musste mich
sich zu befreien
zwingen.
Wieder.
Ich musste mich befreien tatsächlich aus diesem Perfekten wegzukommen und dass jede Linie so sitzt, als wäre sie reingelasert. Ich mache das jetzt zack, rein, bumm, fertig. So, dass das ein bisschen roher aussieht. Da kann auch mal ein Blowout dabei sein oder die Linie ein bisschen dünner sein. Und dann finde ich das authentischer und für meinen Geschmack halt schöner.
Das ist jetzt aber nicht so weit, dass du sagst, ich mache die Linie so satt, dass auf jeden Fall ein Blowout rein ist, weil es ein Stilelement ist.
Nee, unbedingt. Nee, gab es auch schon mal die Zeit. Es sind immer so Phasen. Man merkt dann manchmal, dass man es übers Ziel hinausschießt, wo du denkst, okay, jetzt musst du wieder zwei Schritte zurückgehen. Ja. Aber da muss man sich halt, ja, das ist halt tätowieren, das probieren, ne? Wenn man es mal ganz ehrlich sagt.
In welcher Phase bist du jetzt?
Ich würde sagen, jetzt hat man sich so weit gefunden, dass ich eher wieder ein bisschen sanfter geworden bin. Mehr schwarz mache als Linien zurzeit. Aber rein so vom Tätowieren eher sanfter, ein bisschen langsamer wieder. Ganz vor ein, zwei Jahren war ich immer ja, so schnell wie geht. Und da habe ich auch gemerkt, das stresst mich, das stresst den Kunden. Und die, da ist dann die Qualität teilweise dann, wo du denkst, ah, muss ich zu viel nachstechen. Einen Schritt zurück, ein bisschen langsamer und dann passt das alles noch ein bisschen besser.
Ist das bei meinen Blackwork-Experimenten, die ich bisher... schönen Gruß an alle meine Kunden.
Was für ein Experiment?
Es war natürlich kein Experiment. Ich weiß, wie Schwarzflächen gehen. Experimente tatsächlich festgestellt, dass ja ich wesentlich mehr schaffe als bei einem Motiv und dass die Haut ja irgendwann so ein Limit hat. Wie siehst du das? Musst du nachstechen, weil die Haut am Limit ist oder weil es die Technik ist? Wie siehst du das Verhältnis zwischen...
Du meinst, wenn ich jetzt einen ganzen Tag tätowiere zum Beispiel und dass genau, die Haut also, irgendwann dicht macht?
Na, wenn ich ein Motiv habe, schaffe ich ja aufgrund der Details, sag ich mal, wenn ich den ganzen Tag mache, nicht so viel wie du, wenn du jetzt viel schwarz machst.
Von der Fläche her?
Von der Fläche, genau. Und ist ein Nachstich oder kackt ein Arm ab, weil einfach die Haut dicht macht oder ist es die Technik?
Sowohl als auch. Ja. Also kommt natürlich auf den Kunden an, auf die Haut, aufs Lymphsystem würde ich mal sagen. Aber wenn ich jetzt ich mache auch viel 2-3 Tagestermine und ja, von der Fläche her, da kann man auch mal einen Arm in 2 Tagen fertig machen. Das ist dann natürlich geschwollen, der ist dann 3-mal so dick wie ein normaler Arm, Hand erkennt man nicht mehr. Und da ist das Nachstechen, gehört zum Prozess dazu.
Ah ja, das wollte ich
Wenn der dann machen. Das nächste, im besten Falle kommt er ja dann wieder, für einen anderen Arm zum Beispiel.
oder für die nächste
Und dann wird halt schnell nachgestochen.
Und wann ist halt dir
Stunde
am
mal Zeit genommen und zack, zack, zack.
Wann ist dir am liebsten, wann die wiederkommen?
Wie meinst du das?
Für einen Nachstich?
Nee, ich verbinde das dann meistens so, wenn sie jetzt Folgetermine haben für das andere Körperteil, dann sage ich, okay, hier am Anfang nehmen wir uns jetzt eine halbe Stunde Zeit.
Noch für das Alte,
sozusagen. Genau, stechen nach und dann
geht's. Clever am Anfang.
Genau, weil danach hat man keinen Bock mehr. Nee.
Beide Seiten.
Andere Körperteil, nein, auf keinen Fall.
Oh, aber ihr seht auch bei mir, dass hier auch noch nie alles nachgestochen ist. Und wie gesagt, wenn ich beim Eiwa bin, wir sagen auch immer, du kommst ja nie her, um schlaue Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, ich kann nie mehr. Wir sollten aufhören, damit es besser verheilt, sondern wir gehen halt übers Limit und da steht schon von Anfang an fest, dass es teilweise nie so gut verheilt.
Das ist die Intention.
Erst mal mitnehmen
an die
und
Grenzen.
Dann halt mal, weil sowas nachzustechen, das dauert 20 Minuten alles mal so ein bisschen. Ist, ne? Das letzte Mal, wo ich da war, da haben wir, wie gesagt, beim vorletzten Mal, da haben wir meinen Hals schwarz gemacht, meine Achseln und an meinem besten Stück.
und das Ganze?
Nur ein bisschen ein paar Linien. Und nebenbei haben wir in der Pause halt nachgestochen.
Oh Gott.
Um die Zeit zu nutzen. Also da.
So halt. Ja. Also, ist das dann so dein Plan, genau die schmerzhaften Stellen zu kuratieren, um dann so hinzufahren? Oder ist das so entstanden oder wie? Aber Achsel, Hals und bestes Stück.
Ja, das beste Stück war spontan, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hast du Bock? Und er hat auch gesagt, habe ich noch nie gemacht.
Echt?
Er hat gesagt, hat er noch nie gemacht.
Dann let's go.
Das verwundert mich auch.
Hätte ich auch schon gedacht, aber nee, das hat er tatsächlich noch nie
gemacht. Wie hat
er
das gemacht?
Wie hat das gemacht?
Und da gibt es ja auch Mythen.
Ja, weil da gibt es ja Mythen darüber, sozusagen, ob das rübergelegt wird über
also irgendwie. Also auf jeden Fall Schlaf.
Der erste Mythos ist, es muss irrigiert sein.
Nee, weil das wissen alle, glaube ich, dass das wirklich ein Mythos ist.
Voll Quatsch, weil wenn das im Normalzustand wäre, hast du dann so ein Schrumpeltattoo, ne?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich falsch.
Und so wird es einfach noch größer, das Tattoo.
Nee, aber im Sinne des, wie es gespannt wird oder so, gibt's, habe ich schon so viele Mythen gesehen.
Ja, es kommt wahrscheinlich auch aufs beste Stück drauf an, je nachdem, wie man beschaffen ist. Bei mir ganz normal in die Hand genommen, ein bisschen rüber über den Zeigefinger gespannt,
ah, ja, genau.
Und dann über den Daumen gepeilt.
So habe ich es am meisten.
Und dann relativ sanft tätowiert, ansonsten hast du ganz schnell Blowouts. Weil es so dünn ist. Ja. Und er hat ja auch Maschinenspule, die haben ordentlich Bums, da musst du dann schon ein bisschen.
Kann man nur die Vorhaut tätowieren oder kann also man prinzipiell auch ohne Vorhaut alle tätowieren?
Wie meinst du das?
Also beschnitten oder nicht beschnitten?
Ist ja Wurst. Oder?
Also, weiß ich nicht. Was da drunter ist.
Was da drin
nochmal
ist?
Eine viel empfindlichere Haut.
Ja, ist ja egal.
Ja, okay, aber kann man alles tätowieren. Ja, klar, okay.
Ob du es aushältst?
Ja, das ist dann die Frage. Genau. Hat sich auch komisch angefühlt, aber ging ja schnell.
Hast du einen Unterschied gemerkt von der Sensitivität zwischen Eichel und Schaft?
Auf der Eichel ist nichts tätowiert. Ach, okay. Also wirklich bis ran. Hatte ich auch überlegt, aber wir wollten erst mal uns rantasten, gucken, wie es verheilt und...
Oh, das könnte ich mir noch mal vorstellen, dass das noch was...
Das ist was ganz anderes. Ja. Ich glaube, das blutet auch so extrem.
Oh. Ja. Jetzt muss ich gehen.
Ja, jetzt wird es eklig.
Hast du schon mal einen Penis tätowiert?
Nee, deswegen kann ich das gar nicht mitreden. Aber deswegen würde es mich auch interessieren.
Aber deswegen hat es ihn auch so gereizt, weil es halt mal was anderes ist. Mhm. Jeder Tätowierer tätowiert gerne mal Sachen, die man sonst nie tätowiert. Fußsohlen, Handflächen. Gut, Handfläche ist ja mittlerweile normal, aber Ohren, Augenlider, was auch immer.
Sag nochmal was zur Handfläche und die Erwartungshaltung, die Kunden haben können. Ist das Quatsch? Weil es wird sowieso. Also das
ist auf gar keinen Fall Quatsch.
Nee, also es ist schön, ich finde es voll schön. Aber also,
wenn es jemand macht, der es noch nie gemacht hat und keine Ahnung hat, muss man, dann ist es wahrscheinlich Quatsch.
Ja.
Außer es wird ihm gesagt, wie es geht, aber wenn du jetzt eine Handfläche tätowierst wie normale Haut, dann wird es rausgehen.
Ja.
Bisschen tiefer, ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr Dotten und dann passt das schon.
Na gut. Ja, Leute, ihr kriegt noch mal ein paar richtige Hacks.
Wie ist das? Hast du das dann, weil du bei Gerhard warst, guckst du dann genau hin und weißt dann, wie es geht? Oder musst du dann selber Experimente machen? Oder dauert das dann noch lange, bis du umsetzen kannst?
Ich setze das eigentlich dann relativ schnell um. Wenn es mich interessiert oder ich Kunden habe, die Handflächen tätowiert haben wollen. Ich habe dann aber, glaube ich, das erste Mal nach Gerhard sein, also wo er mir die Handfläche tätowiert hat, eine Fußsohle tätowiert. Also es war noch mal ein bisschen was anderes.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich war noch nie jemand, der irgendwie scheu hat, irgendwas zu machen.
Ja.
Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, ich will meinen Sack von dir schwarz gemacht haben, dann mache ich das. Geil. Und dann werde ich ja schon sehen, ob es funktioniert. Aber das weiß der Kunde ja auch bei solchen expliziten, seltenen Stellen, dass da das für alle ein Experiment ist. Ne?
Stimmt. Der hat es ja auch zum ersten Mal.
Ja, zum ersten Mal.
Du machst zum
Knicks von der Stange.
Und bei Fußsohlen, weil da habe ich nur gar keine Erfahrung.
Fußsohle in der Mitte quasi vom Fuß ist relativ einfach. Mhm. Ist ähnlich wie Handfläche. Aber sobald du auf den Ballen kommst, wenn die da viel Hornhaut haben, musst du gucken. Also entweder du raspelst vorher die Hornhaut runter.
Ach, das würde was bringen. Würde eine richtig bringen. Schöne Pediküre.
Ja, genau. Ja. Aber wenn die natürlich wieder drüber kommt, dann ist das so matt, das Tattoo. Kennst ja von Handflächen, ne? Wenn das so nie ganz so scharf ist.
So ja, bei Fußrücken habe ich das auch gesehen. Das ist ja noch krasser, das ist dann aber, da hätte ich jetzt. Und Schmerzempfinden? Also ist das dann, sind die Leute noch mehr am Limit als im Vergleich zur Handfläche? Weil da sind die Leute ja schon hart am Limit.
Ich würde fast sagen, ist ähnlich. Ja. Also Handfläche, Fußsohle ist ähnlich.
Nimmt sich nicht viel.
Ja, in der Liga.
Wie bringst du, oder was ist deine Art, damit umzugehen, dass die Leute Schmerz empfinden? Oder was kann man bei dir erwarten, wenn man bei dir einen Termin macht? Was hilfst du einem dadurch? Oder wie handelst du das?
Schwierig. Also schwierig in der Hinsicht, dass das ist auch ein Prozess gewesen von mir, den ich extremst lernen musste, weil ich, würde ich sagen, am Anfang mir sehr viel Empathie gefehlt hat. Mhm. Ich war wirklich ziemlich brutal. Mir war das egal, ob ein Kunde geheult hat oder nie. Und da habe ich aber auch, ja, wie das halt so ist, du machst dann deine Erfahrung und irgendwann fängst du an, dann zu sehen, dass die Kunden auch nicht mehr zu dir kommen, weil die halt sagen, du bist zu krass, zu brutal, du verlangst zu viel von mir. Wo man auch da wieder den klassischen Schritt zurückgehen muss oder einfach für sich selber, das ist ja auch was Persönliches. Mein Charakter ist anscheinend so, dass ich da relativ, genau, so wie ich mit mir selber auch umgehe, wenn ich mich tätowieren lasse.
Ja, ja, genau.
Und das musste ich extremst dazu lernen, dass man halt da mehr auf die Kunden noch eingeht, mehr Empathie zeigt, mehr lieber fünfmal fragt, ob wir weitermachen wollen. Das halt, ne?
Du pusht nicht mehr jetzt irgendwie.
Doch, ich push trotzdem, weil ich will ja trotzdem was erreichen. Wenn ein Kunde zu mir kommt und der macht einen Zweitagestermin, dann pushe ich den extrem, aber auf eine gesunde Art und Weise. Ja. Also positiv versuche ich den zu motivieren, dass wir da zusammen, das ist ja ein Zusammenspiel.
Ja.
Das ist für mich das Wichtige, das muss man, glaube ich, lernen als Tätowierer. dass man sich nicht bloß als Tätowierer und sein Tattoo sieht, sondern der Kunde gehört halt dazu. Und das ist halt, ja, das ist so eine Symbiose. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann passt das nie. Mhm. Und das habe ich gelernt. Hoffe ich.
Wenn jemand am Limit ist, zweiter Tag, Axel Höhle, und er gibt auf, was machst du, um ihn davon abzuhalten oder sie davon abzuhalten?
Ja, das kommt immer darauf an, wie viel noch zu schaffen wäre. Mhm. Wenn da jetzt nur noch eine halbe Stunde auf der Uhr stehen würde, um zu sagen, wir wären dann fertig, dann ist es ja relativ einfach, den zu motivieren. Mhm. Sagen, lass kurz eine Pause machen, trink was, ess eine Banane, Nüsse, Schokolade. Dann ist es einfach, wenn das jetzt gerade mal die Hälfte der Zeit ist, dann wird es schwieriger. Mhm. Dann sagt man, lass eine Pause machen, lass schauen, ob du noch Bock hast. Wenn nee, dann hör mal auf.
Und das ist okay für dich dann?
Dann ist okay.
Ja.
Also das sind deine...
Ja, ich kann ja niemanden zwingen.
Na, aber nicht mehr. Du könntest ja manipulieren, Cremchen rausholen,
es kommt ja auch immer drauf an, wer da vor dir steht. Man muss ja so ein bisschen so ein gewisses Gespür haben auch dafür. Ist da jetzt gerade ein Mann vor dir, der eigentlich Eier hat, der sagt, ja, kriege ich schon irgendwie hin? Mhm. Oder eine zierliche Person als Frau, wo du sagst, ja komm, wir müssen eigentlich aufhören, weil sonst kippst du hier um. Mhm.
Weißt du? Ist das wirklich so, also das wäre jetzt auch meine klassische Vorstellung, der gestandene, kräftige Mann hält durch und die zarte Frau...
Der hat zumindest mehr entgegenzusetzen, wenn es jetzt auch mal darum geht, dass man nach der Sitzung umkippt oder Fieber kriegt oder was auch immer.
Ah, also du meinst wegen der Körpersubstanz,
genau,
Masse.
Genau, schon wegen der Substanz allein, ja.
Weil es gibt ja auch das andere
Ding... Ach so, die Konstitution, die jemand hat, sozusagen, die schon per se wahrscheinlich vom Mann mehr gegeben ist, dagegenzuhalten.
Weil es gibt ja auch die Idee, dass Frauen... da besser Schmerz umgehen können, weil die für die Geburt vorbereitet sind.
Ich wollte gerade sagen, jetzt werden da auch einige was zu sagen, genau, glaube ich.
Aber ist das ein Mythos oder nee, habe ich mich jetzt auch schon öfters mal gefragt.
Nur deine Beobachtung würde mich da interessieren, weil ich könnte es jetzt nicht sagen.
Es gibt ja diesen
sagen.
Klassischen Satz von Kundinnen, ich habe schon ein Baby gekriegt, alles cool, aber eine Tätowierung ist noch was ganz anderes vom Schmerz. Und vor allen Dingen, wenn die, gut, eine Geburt geht ja auch teilweise mehrere Stunden, aber das kannst du nicht vergleichen. Wenn die permanent eine Nadel durch die Haut fährt.
Deine Frau hätte es uns jetzt sagen können, sie ist ja auch... stärker tätowiert und hat zwei Kinder.
Ich glaube, das sind so
geboren.
Zwei verschiedene Welten.
Ja, wahrscheinlich sind auch verschiedene Schmerzen. Und der Körper ist ganz anders. Darauf vorbereitet, glaube ich, sich anders.
Aber ich würde jetzt nie per se sagen, dass Frauen besser dadurch Schmerz aushalten.
Das würde ich fand jetzt den Ansatz schon mal gut, dass wenn mehr Körpermasse ist, dass zum Beispiel der Heilprozess dadurch besser oder was...
Ob der Heilungsprozess besser ist, will ich gar nicht sagen. Okay, aber der kommt einfacher durch den Prozess des Tätowierens, weil er einfach... Ja, der klappt nie so schnell weg, wenn das mal auf gut Deutsch sagen willst, ist er?
Also eher so Kreislaufsachen?
Genau, Kreislaufsachen, was ja dann auch mal Fakt ist, wenn du 2-3 Tagessitzungen machst, damit musst du ja auch umgehen können.
Ein paar Sachen gibt es, glaube ich, schon. Oder Bindegewebssachen, die sind ja, das ist ja jetzt sozusagen nicht judgy Frauen gegenüber, sondern das Bindegewebe ist ja wirklich bewiesen schlechter.
Bei einer Frau.
Faszien und so weiter, genau. Auf jeden Fall, alles sozusagen, dass da auch anderes Schmerzempfinden ist an den Stellen, wo das Bindegewebe schlechter ist.
Genau, weil ich kann es jetzt, ich bin nicht im Extrembereich beim Tätowieren, deswegen frage ich dich jetzt.
Ist das für dich ein Extrembereich dann, was ich mache, im Gegensatz zu deinem? Du machst ja auch ganze Rücken.
Aber ja, aber was ist,
ich verteile es wahrscheinlich anders, ne?
Ich mache 4 Stunden Sitzungen, maximal 5 so. Also ich habe früher auch mehr gemacht und habe genau dasselbe bemerkt jetzt. Ich mache die Leute fertig, traumatisiere die kommen nicht mehr wieder. Und ich will, wenn die einen Bodysuit haben wollen, dass die der Marathon die ganze Zeit Spaß macht und nicht pushen. Und dann kommen die 3 Jahre nicht mehr, weil die fertig sind. Aber ich habe jetzt, ich glaube, dieses Jahr mal ein Projekt über 2 Tage. Ansonsten denke ich, das ist unnötig. Und ich höre ja, dass das bei dir öfters ist. Deswegen sehe ich dich schon im extremeren Bereich. Okay. Aber ich würde nochmal nachfragen, was sind so die Stundenlängen, also die Sitzungslängen?
Also ich habe immer 6-Stunden-Termine.
Dann bist du im extremeren Bereich.
Ja, aber da darfst du ja nicht vergessen, da kommt ja noch dazu, dass ich 2-3 Stunden für das Stencil oder für die Zeichnung brauche.
Ah, okay, das ist mit.
Also reine Tattoo-Zeit ist wirklich teilweise nur 3, maximal 4 Stunden.
Okay, okay.
Ja.
Aber du schaffst ja trotzdem mehr Fläche in 3 bis 4 Stunden. Weil ich schaffe ungefähr ein A4-Blatt. Maximal.
Was schaffe ich denn? Naja, man könnte, kommt ja immer aufs Design an, ne?
Ja,
ich würde
ja,
sagen, je mehr Schwarz, umso schneller.
Ja.
Weil mehr Linien, mehr Design, braucht länger zum Anzeichnen, braucht länger.
Wenn du jetzt einfach nur 2 Seiten so schwarz machst oder dagegen die auf dem Rücken, die Blumen, die du da auf den Schulterblättern gemacht hast, die dauern ja wahrscheinlich dann auch wieder länger.
Genau.
Weil einzelne Linien, bla bla bla.
Obwohl die so eine große schwarze Fläche natürlich trotzdem Zeit brauchen. Ne?
Ja. Ja. Ja.
Also da geht dann wiederum die Blume leichter oder schneller, weil das sind ja nur dicke Linien, immer zack, zack, zack und dann geht das recht.
Was ist dann anzulegen schwerer?
Anzulegen?
Mhm, die 2 schwarzen Bahnen auf dem Rücken.
Ja, das ist auf jeden Fall schwerer.
Anzulegen als
ja,
die beiden.
Wenn du es symmetrisch
Blumen
haben willst, auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber so arbeite ich ja eigentlich gar nicht, dass ich jetzt. Ich bin jetzt kein Freehand-Tätowierer oder Freehand-Zeichner. Ich versuche so viel wie möglich zu stenciln, einfach nur, um mir eine gewisse Zeitersparnis zu geben. Mhm. Für mich und den Kunden. Der Kunde freut sich auch, weil es schneller geht. Und ich arbeite eher so mit Kleinstencils, also ich mache meine Stencils auf Millimeterpapier ganz oft.
Ja?
Weil wenn ich ein Dreieck brauche, dann zeichne ich mir das auf Millimeterpapier, zeichne ich es durch und dann mache ich daraus mehrere Muster.
Geil.
Ach so, also sowas wie an hier, der Person ist, machst du die Muster.
Genau, sowas wie hier.
Das ist
ein Dreieck als Stencil und dann wird das drumherum gedrückt.
Das ist keine Banderole gewesen, nee, als Stencil.
Geht ja auch nie. Weil es ist ja keine Cola-Dose, der Arm, sondern der ist ja konisch.
Nee, aber es geht, wenn du es biegst.
Ja, aber wie viel Heckmeck ist denn
ja,
das?
Ja, ja, ist ein Heckmeck. Ist ein Heckmeck, aber theoretisch. Ja, ja, du müsstest die perfekte Curve sozusagen
stimmt, dann
finden,
musst du ja richtig mathematisch rangehen.
Ja.
Das aber da wären wir wieder, beim Thema, dass ich eher authentisch sein will und eher ja. Back to the roots. Also,
aber als Flugzeugmechaniker könntest du es wahrscheinlich irgendwie.
Vielleicht könnte man das irgendwie, ja.
Aber genau, das ist ja, habe ich jetzt Bock, mich in die ja, Apps reinzufitzen?
Genau, nee.
Oder nehme ich den direkten Weg, Dreieck, einfach rum und fertig?
Genau, fertig.
Das ist ja eine Einstellungssache. Freihand nicht, weil doch, würde ja jetzt also, zu diesem Nativen passen.
Kommt immer drauf an.
Bisschen Holzkohle da.
Nee, aber bei diesen Blumen zum Beispiel, die ich meine, die, weißt du, welche ich meine?
Nee.
Auf den Schulterblättern, diese zwei?
Ja, kann sein, ja.
Aber sind dann solche sozusagen...
Weiß er doch nicht, was er ja letztens gesagt hat.
Sind das kann schon älter so sein. Alt.
Ja, ja. Also, wo ich tätowiert habe, war es wahrscheinlich schon länger her, aber vielleicht habe ich es jetzt mal
gedacht. Da habe ich mich nur gefragt, ob die dann entstehen... als, also wie du dann da vorgehst, weil das die sind ja Stencil. Viel motivlicher. Nee, und auch wie du die sozusagen aufbaust. Hast du dir was rausgesucht oder machst du es auch, versuchst du es auch so nativ wie möglich zu machen? Das, was
dann gehe
da
ich auf
halt
Google
siehst.
Und google eine coole Frühlingsrose und dann zeichne ich mir die cool durch und dann passt das. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
wir suchen also jetzt erstmal...
dann schäme ich mich. Wenn die jetzt schon so lange her sind.
Ja, vielleicht sind sie auch von Gerhard.
Ach, das ist ja so ein bisschen Folk-Style.
Genau, aber es sieht trotzdem aus, als wäre es jetzt nicht Copy-Paste-Volkskunst, weil nee. Da sind ein paar Formen drin, die ja. sind da sonst nicht.
Auf jeden Fall.
Die haben was Tribales
das
hab oder
ich gezeichnet.
Was. Genau. Ja. Ja, und das sieht
da lasse ich mich
nicht.
Inspirieren von Volkskunst.
Das meine ich so.
Genau. Unter anderem habe ich mich da inspirieren lassen von, kennt ihr das? Habt ihr Kinder?
Ja.
Nee, ich nicht.
Ja.
Kennst du den Maulwurf?
Ja.
Das
aber
ist klassisch,
der,
so,
das der ist kleine
so,
Maulwurf?
Muss man drauf achten. Nee, der Maulwurf ist da nie, aber so wie das gezeichnet ist, ist das der Stil. Das ist polnische Volkskunst oder slawische Volkskunst.
Ah, okay, ja.
Doch, jetzt, wo du sagst, du den Hintergrund
nur teilweise so die Blüten, wie die zeichnen, das ist eins zu eins so.
Und es sieht nämlich, ja, ich fand das ja eigen aus und dachte so, zeichnest du das dann auf dem iPad oder zeichnest du das erstmal frei irgendwie auf dem Blatt? Oder?
Ich zeichne tatsächlich mittlerweile auf dem iPad.
Ja.
Ja.
Also ihren Rücken hattest du schon und dann hast du es auch.
Also wenn ein Kunde zu mir kommt, dann reden wir halt über, also kommt ja auch drauf an, wo der Kunde herkommt.
Ja.
Entweder mache ich FaceTime, wenn die jetzt aus Spanien oder Belgien oder sonst wo, habe ich auch schon gehabt.
Ach, und dann zeigen die dir so, hallo, hier ist der Rücken.
Genau, dann redet man erstmal so drüber, FaceTime-mäßig, bequatscht das. Ich mache dann wirklich eine Stunde Besprechungstermin.
Ja.
Und dann lasse ich mir Fotos schicken von dem Körperteil und dann lade ich das halt auf mein iPad und dann mache ich da über Procreate dann.
Was passiert bei FaceTime? Wie ist die Ideenfindung? Wie kann ich mir das? Oder hast du ein Beispiel? Hast du eine Tätowierung? Wurde mir das anhand des Bildes erklären?
Wie meinst du das, was passiert?
Ich hätte gern den Vorgang bei einer Tätowierung, die du, sag ich mal, als repräsentative empfindest, mit der du zufrieden bist.
Aha.
Wahrscheinlich alle, die da drin sind. Und wie das dann abgelaufen ist. Nur ein Beispiel, wo es konkret ist.
Okay.
Mach mal die letzten.
Warte mal, jetzt habe ich. Jetzt
wir gehen aufs Profil.
Also, dir ist egal, wo der
Alex.
Jetzt herkommt, der Kunde, ob das jetzt von weiter weg ist oder nie.
Naja.
Du willst es mit FaceTime.
Du willst FaceTime.
Mit der FaceTime-Story.
Weil das FaceTime habe ich noch nie gemacht, eine Kundenbesprechung. Oder einfach auch ein Projekt, wo du sagst, das ist einfach ein random Beispiel.
Muss ich mal schauen.
Wo Alex scrollt durch seinen eigenen Instagram.
Erstmal interessiert
mich. Ein Berliner Kunden zum Beispiel, da war zum Beispiel FaceTime. Ja, wie der schreibt mir. Auf Instagram meistens oder E-Mail, aber wirklich heutzutage irgendwie mehr.
Das ist der Sleeve mit den Spiralen, falls ihr nachgucken wollt und den dann darunter sitzenden
genau.
Bändern mit stilisiertem Wind.
Und dann mache ich das tatsächlich so, dadurch, dass ich auch Kinder habe und wenig Zeit, dass ich dann sage, okay, dann lass uns doch abends 22 Uhr einen Besprechungstermin machen und ich gehe, weil ich wohne direkt gegenüber von meinem Atelier, gehe dann rüber ins Atelier, mache mir eine Räucherkerze an und dann trifft man sich bei FaceTime. So, als würde der direkt vor mir sitzen, der Kunde eigentlich.
Und die Anfrage ist arm? Oder was war in
genau,
dem Fall die
Anfrage? Genau,
also was hat er dir
in
geschrieben,
dem Fall war die Anfrage ganzer Oberkörper.
Ah, okay.
Ganzer
Oberkörper.
Also hier ist er ganzer, schon weiter.
Aber das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das hat, glaube ich, Pierre Luigi gemacht. Und irgendwie ist er dann auf mein Profil gekommen. hat gesagt, hier, ich hätte Bock, einen ganzen Oberkörper und prinzipiell auch mehr bei dir zu machen. Und dann klamüsert man das halt erstmal aus, mit was soll es denn losgehen? Arme sind irgendwie immer erstmal ein cooler, einfacher Einstieg. Mhm. Und dann sagen wir, okay, machen wir einen linken, machen wir einen rechten. Erstmal egal eigentlich. Und genau, und dann treffen wir uns bei FaceTime oder wir machen das immer über Instagram mittlerweile, Videochat oder wie das heißt. Mhm. Und dann bequatschen wir das da eine Stunde.
Und er...
Was hat er gesagt oder was hat er... Also klar, man weiß ja ein bisschen, was
er hat. Er hat zum Beispiel gesagt, er steht halt auf Spiralen. Er will das Thema, was er bei Blut und Eisen angefangen hat, mit den Spiralen gerne aufgreifen. Mhm. Aber mit viel Schwarz und halt diesen nativen Aspekt. Ja, und dann haben wir halt drüber gequatscht. So, und im Endeffekt... schickt er mir der Kunde dann noch ein, zwei Referenzbilder, ob das jetzt von meiner Seite ist oder von irgendjemand anderem, ist mir egal. Mhm. Hauptsache so, ich kann das so ein bisschen einkreisen, sage ich mal, weil das Spektrum ist ja relativ groß.
Deswegen.
Mhm. Ja.
Also ich versuche das so ein bisschen analytisch dann nochmal auszuarbeiten, will er jetzt eher das oder das oder das, und damit ich das wirklich so eingrenze, dass wenn ich mich dann an mein iPad setze, dass ich direkt weiß, eigentlich habe ich schon es vorher im Kopf, wie es aussieht, mhm. Ich muss bloß noch zeichnen. Und das, die Idee in meinem Kopf entsteht schon, wenn ich mit ihm darüber spreche.
Weil das hätte jetzt, also ich hätte jetzt im Bild, dass vielleicht jemand schon mit dem übelsten Referenzmaterial von Volkskunst aus Litauen oder also kommen viele Leute mit krassen Referenzen oder vertrauen die dir da? Wie ist so der...
Naja, ich möchte gerne Referenzen haben.
Ah, okay, die forderst du die ein.
Ja.
Okay.
3 bis 5 Bilder machen schon irgendwie Sinn. Für mich, also zu viele ist auch immer, wo du denkst, mhm. Oh, das bringt mich mehr durcheinander, weil es so verschiedene
Alles durcheinander
sind.
Verschiedene.
Und der Kunde weiß es ja nicht unbedingt, dass das einfach zu weit auseinander ist, das Spektrum. Und so 3, 4, 5 Bilder macht einfach Sinn, um es dann schon mal einzugrenzen auch wieder. Ne?
Und da ist dir das egal, ob es deine Tätowierung, andere Tätowierung. Egal.
Solange es irgendwie zu mir passt und ich es umsetzen kann.
Du hast nicht das Gefühl, was schickst du mir das von dem, dann geh doch zu dem.
Nö. Ich bin ja froh, dass sie zu mir kommen.
Ja. Ja,
eine gewisse Dankbarkeit.
Ich kann dir sagen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Ja.
Es gab mal eine Phase, wo man, ja, da war ich sicherlich genauso, wo ich gedacht habe oder gesagt habe, ja, ich will unbedingt meins machen und wenn du das nie willst, dann geh halt woanders hin. Aber auch da habe ich, glaube ich, dazugelernt und ja, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Mhm. Man darf sich nie selber zu wichtig nehmen als Tätowierer. Ich bin nur ein Tätowierer. Und ich versuche, coole Sachen zu machen. Und wenn der Kunde da irgendwie auf das und das Bock hat, dann versuche ich das mit mir zu vereinen. Und wenn das geht, dann mache ich das.
Wo sind die Limits? Also ab wann sagst du, also jetzt, heute, da bin ich raus?
Erstmal bei Realismus-Sachen, ne? Also sowas
kann ich
ja gar nicht. Also was ich, genau, Limits sind das, was ich nie kann.
Okay, aber
ich kann kein Porträt stechen. Habe ich nie gemacht, will ich auch nie machen. Interessiert mich in der Hinsicht nie, weil es nie mein Geschmack ist. Und ich werde es auch nie können. Weil es auch was ganz anderes ist als das, was ich jetzt mache und ja, will ich einfach nie. Ansonsten, ja, du zu mir kommen Nachbarn und fragen mich, ob sie hier römische Zeichen kriegen können für ihre Kinder.
Ach, das geht auch.
Klar, komm vorbei.
Okay.
Ach so, ich kriege auch einen Termin für die Punkte hier.
Ja?
Nur noch bei dir.
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Und motivlich, das wie, eine traditionelle Tätowierung würdest du jetzt auch machen? Oder wie?
Ja, dann... Da stecke ich halt nie so im Thema. Mhm. Müsste ich mich erstmal wieder reinfitzen. Da würde ich sagen, du könntest aber auch zu dem oder dem gehen.
Ja. Wann hast du die letzte Nicht-Blackwork-Tätowierung gemacht? Oder was war denn der?
Was habe ich denn da gemacht?
Wann warst du außer Komfortzone?
Was war das letzte, wo du so richtig raus warst, wo du dachtest, wow.
Naja gut, wenn du jetzt ein römisches Zeichen irgendwo hintätowierst, würde ich das jetzt gar nicht bezeichnen, dass ich aus der Komfortzone bin, weil sind auch nur Linien.
Ja.
Ich habe jetzt noch nichts gemacht, wo ich so richtig aus der Komfortzone gehe.
Du bist ja auch mutig, denn da fühlt sich wahrscheinlich auch nicht so an.
Wahrscheinlich, kann schon
wenn
sein.
Wenn man vorsichtiger ist, dann würde es
prinzipiell bin ich immer so offen für vieles.
Ja.
Und ich kann das dann schon so ein bisschen einschätzen, ob ich das hinkriege. Und wenn ich merke oder denke, ich kann es nie oder ich krieg's nie hin oder ich krieg's auch gar nicht so gezeichnet, dass es dem Kunden gefällt, lasse ich die Finger davon und bin ehrlich. Mhm. Bin jetzt kein Tätowierer, der dann sagt, kommt alle her.
Genau. Ja.
Coole. Machst du hauptsächlich eigentlich nur noch große Projekte, sodass du im Grunde deine 20, 30 Kunden kennst, die du das Jahr über verteilt hast?
Ist tatsächlich teilweise so, aber auch nur, weil ich habe wenig Anfragen für kleine Tattoos. Wahrscheinlich, weil es halt auf Instagram so rüberkommt, dass, so wie du gerade sagst, mit den Punkten, das macht der vielleicht eh nie.
Nee.
Aber klar.
Oder jetzt irgendwie ein kleines Ornament sozusagen, was einfach, ja.
Aber dadurch habe ich wahrscheinlich nie diese Anfragen von denen, die gehen dann in irgendeinen anderen Studios oder so.
Was ist es für ein Kundenklientel?
Was ich habe? Oh, ganz, ganz unterschiedlich vom Polizisten, Anwalt, jemand, der bei McDonald's arbeitet, alles, mhm. alles dabei.
Alter, Frauen, Männer, gibt es da irgendwas Auffälliges?
Ich würde sagen, Frauen, Männer ist mittlerweile relativ ausgeglichen. Mhm. Alter, habe ich mir jetzt mal von Instagram, kann man ja so anzeigen lassen. Ich würde sagen, ab 25 bis 45 ist so das Klientel. Klassisch, ja.
Ja. Aber das ist auch das Instagram-Klientel, deswegen nützt es leider nicht so viel.
Kann sein.
Das ist bei den Insights so kacke. Ah.
Aber man muss dazu sagen, dass die ganz Jüngeren, also die 18-Jährigen so, da fehlt dann wirklich manchmal auch das Geld. Klar, wollen die das vielleicht haben, aber da fehlt dann gerade für große Tätowierungen das Geld einfach für jetzt einen ganzen Arm.
Lehnst du ab, Ben, zu jung oder zu doll für das Alter oder so? Übernimmst du da irgendeine Art Verantwortung?
Also gerne ab 20.
Ja.
Ja?
Du schwärzt jetzt nicht so einen ganzen Arm von jemandem, der 18 ist und nun nichts hat.
Wenn ich ihn nie kenne und das ein Freundschaftsdienst wäre, dann nee. Wenn es nie sein muss. Ich habe auch schon von der Nachbarin, die Friseurin ist, die Azubine, die jetzt 16 ist, die fragte mich, ob ich ihr hinterm Ohr eine Schere tätowiere, wo ich gesagt habe, ungern. Aber sie hat mittlerweile eine.
Aber nicht von dir.
Nicht von mir.
Oh nee. Naja.
Aber dann,
die gehen halt woanders hin, das stimmt schon. Ne?
Ist bist halt offen und ehrlich, ungern, nö.
Aber nie, weil ich nie die Schere machen wollte, sondern weil die einfach zu jung ist. Mhm. Ich finde, das ist halt wirklich, wie das halt so ist, wir haben ja selber so angefangen.
Du hattest mit 16 dein erstes, ne, hast du gesagt.
Mit 16 oder 17 war das Zweite hier. Ja, aber so ein bisschen, so eine Fürsorgepflicht hat man ja dann doch, ne? Mhm. Und wenn es nie unbedingt sein muss, dann lehne ich das dann auch gern ab.
Und die meisten Leute kommen über Instagram, aber in einem Privatatelier, wo könnten noch andere Leute herkommen?
Wie? Mundpropaganda, wenn es jetzt in Dresden quasi viel Mundpropaganda, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten ist es eigentlich wirklich nur Instagram und E-Mail. Und Facebook ist tot.
Bist du,
Vielleicht sind noch manche 50-Jährige dort.
Bei mir auf jeden Fall.
Ja.
Kann jemand mal die Frage übernehmen? Ich bin Faden verloren.
Ich wollte fragen, ob wann du angefangen hast, dir das Gesicht tätowieren zu lassen. Ich habe die Vorstellung, dass es sowieso auch wieder nur so ein mutiges Ding war. Oder hast du dir dann
war in meinem Atelier quasi in Berlin. Mhm. Ja, da war auch ein ukrainischer Tätowierer, der mich gefragt hat, ob er bei mir arbeiten kann. Mhm. Auch über Kumpels, blablabla. Ja, war auch so eine schnelle Nummer. Da
ich wollte gerade fragen, du hast dir nicht lange darüber Gedanken gemacht. Nee, ne? Was ist das für eine Konsequenz in deinem Leben?
Das war bloß so ein Oldschool-Nagel und eine Rose. Sieht man gar nicht mehr. Und danach hat da Hannes mir quasi, sieht man auch nicht mehr, Linework-mäßig, so ein bisschen Maori-mäßig, so ein Band hier gezogen. Mhm. Ja, das hatte ich ziemlich lange.
An beiden Seiten.
An beiden Seiten. Ja, und dann Eiver halt, ne?
Andererseits ist anders, ja.
Same but different.
Ja.
Das ist vollkommen egal, die Körperstelle. Du hast keine Wertigkeit, ob es das Gesicht, die Hand, der Hoden, der Rücken.
Inwiefern egal?
Bei den Kunden?
Bei dir selbst, ob du aufgeregter bist, ob du länger überlegst.
Also beim Kopf, das war ja, wie gesagt, wann war denn das? Im April oder Mai diesen Jahres? Das waren 2 Tage Kopf, 2 Tage Pops und unterer Rücken, der rechte.
Kopf.
Kopf komplett?
Ja.
Also sieht man jetzt hier schlecht. Aber komplett alles tätowiert, mit Ohren, zumindest alles linienmäßig.
Zeig mir mal die Rückseite. Wow, alles schwarz. Außer hier Haar mehr.
Aber ist auf dem Kopf auch schwarz?
Noch nie, da sind nur die Linien jetzt gezogen.
Okay, ja.
Weil haben wir zeitlich auch gar nicht geschafft, aber ich hätte es auch schmerztechnisch nie geschafft.
War das
wie gesagt,
krass?
Waren 2 Tage Kopf, also wir haben Montag, glaube die oder die Seite gemacht, mit Linework komplett hier oben auf dem Kopf und Seite. Dann war
Tätowierzeit?
Auch so wie wir, 6 Stunden. So. Mhm. Also mit anbringen, anzeichnen.
Respekt.
Dann war Dienstag Po dran, damit quasi Niklein nächsten Tag ist schon wieder die andere Seite vom Kopf, weil du hast so einen Schädel. Mhm. Dann hatte ich Mittwoch Pause, Zeit für mich.
Wusstest du, dass du dir die nehmen musst? Oder?
Ja, wir haben das so geplant. Also Montag, Dienstag tätowieren, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag tätowieren, Samstag frei, Sonntag nach Hause fliegen.
Ah.
Also mittlerweile haben wir da schon dazugelernt.
Okay, das ist ja gut geplant.
Ja, wir haben da schon ein bisschen dazugelernt, weil am Anfang, wo das Bein war, war halt wirklich 3 Tage Bein. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach Hause. Und das ging ja gar nicht. Da war ich auch im Krankenhaus.
Die Nachteile sind, also für die, wenn ihr nicht so
die Nachteile wissen, von so viel Tattoo auf einmal?
Hintereinander, also ohne
oder warum schlechtere Heilung.
Das mit dem Krankenhaus war, ich dachte ja, ich bin schlau und besorge mich schon mal über einen Kumpel, der aus Dresden kommt, schon Krücken. Weil ich dachte, okay, wenn ich nach Hause komme... Dann läufst du einfach auf Krücken, belastest nur das eine Bein.
Schlau, wirklich.
War schlau, oder?
Na, total.
Hab ich auch genauso.
Aber ich meine, so ranzugehen, der andere wäre so, da brauche ich ja Krücken, dann mache ich es nicht. Und nee, du, genau. Na, dann hole ich mir Krücken. Aftercare.
Ich muss ja das Sternzeichen nachher nochmal raten.
Ja, aber geil. Das Ende vom Lied war...
Welche Salbe soll ich nehmen? Egal, brauche ich Krücken oder brauche ich keine?
Das Ende vom Lied war, dass ich nicht mal mehr sitzen konnte, nicht mal mehr stehen. Also ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte mein Bein nicht mehr runter.
Also da ist Wasseransammlung, genau. So und es drückt nach unten.
Dass ich gedacht habe, mir zerreißt es mein Bein.
Ja.
Und das war auch wirklich so, das war noch nie ganz am Verheilen, das war schon quasi normale Kruste um das Tattoo auf der Haut.
Mhm.
Und das ist vorher schon aufgerissen durch den Druck, wie so eine Bockwurst, die aufplatzt. Zack, weil es so ein Druck war. Und ja, ist einfach viel schlechter und hat verheilt und hat extrem lange gedauert. Das ging dann eine Woche, anderthalb Wochen so, bis meine Frau halt gesagt hat, dein Bein ist komplett rot, man erkennt deinen Fuß nicht mehr als Fuß. Kannst du ja mal checken lassen.
Ich so, wenn ich nicht mehr
dann weil bin du ich zum, sagst.
Dann bin ich zum Allgemeinarzt und die haben mich angeguckt wie so ein Pferd und dachten, was machst du hier? Du musst, glaube ich, in die Notaufnahme.
Ja, wirklich?
Ja, ja.
Ach so.
So war das. Und dann habe ich halt in der Notaufnahme 2-3 Stunden gewartet.
Es war eine offene Wunde? Eine offene Wunde?
Ja, es waren mehrere
oder?
Offene Wunden.
Mhm.
Und da ging es ja darum, dass, man sollte ja dann checken, Blutvergiftung, Thrombose, weil man fliegt ja.
Ah, der Flug, okay. Hm.
Genau. Und ja, dann hatte ich echt einen ganz coolen Arzt, muss ich sagen. Das war dann, ich weiß nicht, wie das heißt, der hat sich halt um die Haut gekümmert in dem Krankenhaus. Haut, wie nennt man das?
Dermatologe?
Ja, genau. Ja.
Aber der muss auch geguckt haben.
Ja, aber der war schon bestimmt über 60 und der hat das echt professionell abgearbeitet und nie einmal irgendwie gesagt, was bist du eigentlich auch bescheuert? Macht man ja auch nie. Sondern ganz klassisch abgearbeitet und gesagt, ja, ist einfach zu viel Wundfläche. Ich verschreibe dir jetzt eine Salbe, die hat einen antibiotischen Anteil und schon dich und kühlen und hochlagern und das war's. Also wir haben halt gecheckt, Thrombose, Blutvergiftung, Blut abgenommen, war alles nie, weil, habe ich auch nie gewusst, wenn der Flug unter 3 Stunden geht, ist wohl Thrombosegefahr gleich null.
Ah, okay.
Mhm. Mhm. Da war ich ja safe. Und dann bin ich nach Hause, habe die Creme benutzt und die Creme war überkrass, leider weiß ich nicht mehr, was das für Creme war.
Aber
3 Tage waren die komplett zu, die Wunden.
Mhm.
Und dann hat es bestimmt noch 2 Wochen gedauert, bis ich normal laufen konnte.
Mhm.
Also der ganze Prozess war fast ein Monat.
Und abgeheilt richtig scheiße? Oder
nee, dann tatsächlich gar nicht richtig, so richtig gut. 2-3 Stellen. Überkrass.
Braucht ihr die Creme vielleicht noch?
Jetzt, oh, jetzt auch mit Antibiotika. Immer rein.
Geil, einfach.
Schon mal vorher intravenös.
Ja, voll prophylaktisch und dann mal gucken. Ne?
So, ihr Lieben, jetzt noch mal eine ganz kurze Pause, um euch unseren heutigen Sponsor kurz vorzustellen. Das ist Murostar, Tattoo und Piercing Supply und ein absoluter Allrounder, wenn es um Supplies für Tattoo Artists geht. Murostar bietet euch über 40.000 Produkte und das Beste, die haben wirklich alles, was ihr braucht. Sebastian hat ja jetzt einige Produkte mal getestet und war vor allem vom Thermotransferpapier von Murostar begeistert. Er meint, das Papier ist präzise und liefert super Ergebnisse und dazu auch noch ein richtig fairer Preis. Ansonsten hat er auch andere Produkte ausprobiert und kann auf jeden Fall sagen, dass der Preis hier unschlagbar ist. Und wenn ihr auf der Suche nach Qualität seid und dabei nicht zu tief in die Tasche greifen wollt, lohnt es sich definitiv mal bei Murostar vorbeizuschauen. Das Beste, mit unserem Rabattcode AZUD10, also Augen zu und durch 10, könnt ihr 10% auf eure erste Bestellung sparen. Einfach den Code im Checkout eingeben und euch den kleinen Bonus sichern. AZUD10, AZUD10. Und ihr bekommt 10%. Schaut einfach mal auf murostar.com vorbei und überzeugt euch selbst. Und jetzt geht's weiter mit dieser tollen Episode.
Das ist ja auch mal das Faszinierende, wenn euch jetzt die ganzen Blackwork Wunden, sie denke auf jeden Fall sind das fette weiße Schlarze und dann sind so ganz kleine Haare.
Ja, sieht immer schlimmer aus während des Prozesses, wenn man merkt, es verheilt schlecht. Dann denkt man, oh Gott, dir fällt der Arm ab. Aber ganz gemach, warten ein bisschen. Ja, gibt es ja auch so ein paar Tricks. Ein guter Trick, wenn man offene Stellen hat, Tyrosor.
Was ist das denn?
Das kann man in der Apotheke als Gel und Puder kaufen. Das machst du drauf. Hat auch so einen minimal antibiotischen Anteil. Und dann schließt sich einfach die Wunde schneller. Und ist quasi auch desinfizierend, also dass es sich nie entzündet.
Ah.
Tyrosor.
Tyrosor.
Und
wie geht dieser Spruch mit dem Apotheker zu Risiken und Nebenwirkungen? Fragen Sie die Apothekerin oder ihren oder ihre Ärztin.
Genau, wir sind in dem Extrembereich vom Tätowieren, wo wir mit Ärzten zusammenarbeiten, Apothekern. Genau. Wir sind am Limit, Leute. Was sagst du zur Wundheilung, Nass, Verbandwechsel?
Also was sagst du deinen Kunden so?
Trocken.
Ah ja.
Ersten 4-5 Tage Trockenheilung, finde ich cool.
Also
wenn sich anfängt zu schälen, den Schälungsprozess abwarten.
Nee, warte mal, ich bin noch kurz, ja. Ich komme von der Sitzung, ja. Kriege von dir
Wie heißt diese riesen Pampers?
Dry-Love-Pads.
Ja, aber die sind mir zu teuer, also eine Inkontinenzwinde.
Achso, das, wo man die auch die Hunde, für die Hunde.
Ja, oder für die alten Menschen halt.
Ja.
Oder für die Kinder, das sind lustige Bilder. Was nimmst du? Für die alten Menschen? Hunde oder?
Ist das nicht alles gleich?
Nee, irgendwo sind ja
also ich nehme Bilder 60 mal 60 ist das dann da so ein richtiges Riesending.
Für Hunde gibt es auch.
Wenn ich kleine Tattoos mache oder nur so eine Hand, dann halt diese Trilock-Pads.
Ah ja.
Ja. Aber die sind echt Gold wert, muss ich sagen.
Was ist das für, was ist das, aus DM oder was?
Nee, bei eBay.
eBay, ah, okay.
EBay, da kaufe ich dann 500 Stück.
Inkontinenz.
4-5 Packen. Ja.
Unterlagen.
Ja, musst also du mal googeln.
Ich kriege meinen Arm eingewickelt mit dem Zeug.
Genau, zack.
Und dann soll ich was machen?
Dann sollst du die Nacht überstehen.
Mhm. Schaffe ich ja eine Notaufnahme?
Ich hoffe nie. Frühs auspacken, ganz normal, abwaschen, warm, kalt, wie du Bock hast, wie es sich angenehm anfühlt, ja. Trocknen lassen und ja, kommt immer drauf an, wie viel man tätowiert hat. Gerne hochhalten, gerade bei Armen, Beinen.
Also mit Schwellung schon genau. Arbeiten und
genau.
Nicht ins Büro am nächsten Tag.
Du, wenn du deinen Arm oder dein Bein irgendwie hochhalten kannst, kannst du auch ins Büro gehen und arbeiten. Ja.
So.
Das geht. Wenig schwitzen in die Fitnessstudio oder sowas, aber das wissen ja die meisten, selbst, genau. Ja. Aber prinzipiell darauf achten, dass es halt nie extrem anschwillt, weil es dann auch mehr schmerzt oder die Verheilung auch deutlich schlechter wird.
Und da würde kühlen.
Aber keine Creme kühlen. Rauf. Du machst dann
die
trocken.
Ersten 3, 4, 5 Tage, das muss man immer ein bisschen selber abschätzen. Ich sage auch immer, du kennst deinen Körper besser als ich. Wenn du merkst, nach 2 Tagen, es ist so trocken und es spannt, mach ruhig Creme ein bisschen drauf. Wenn du findest, dass es sich gut anfühlt, mach das.
Aber du würdest jetzt auch nicht sagen, Creme 3-mal täglich, nee, die ganze Bude
nee,
ein. Und
nee, das ist zu Kokos. Viel, weil, also ich finde ja immer, wenn man Creme drauf macht, gerade auf ein Blackwork-Tattoo am nächsten Tag, dann ist das ja immer feucht.
Mhm.
Und wenn was feucht ist, ist die Oberfläche feucht. Mhm. Also die Haut ist sehr offen dann, weil sie feucht ist. Und es ist auch viel logischer, dass die trocken und geschlossen ist, weil dann kommt ja nichts rein.
Okay.
Wenn die immer eingecremt ist und nass ist und offen ist, dann kommt doch viel schneller ein Keim rein und dir fällt der halbe Arm ab, als wenn du quasi das trocknen lässt und das ist, du kannst es auch mal berühren, es ist schön trocken, im besten Falle. Und dann lass es so erstmal verheilen.
Folienwechsel, Suprasorb, hältst du alles nicht
von? Nie. Also immer
schon bei auch bei Blackwork.
Ja, das fällt stimmt, nie. Also, das schwitzt nach und du kannst das Ding wieder abziehen.
Stimmt. Fällt ja komplett raus.
Ja.
Selbst wenn also du bei die mir Kohle schon, investieren
willst. Ich kenne welche, die nutzen das. Ich frage mich immer, wie die das machen. Habt ihr irgendwie andere Sachen? Haben wir als Suprasorb? Gibt ja Dermal oder wie das alles heißt. Ne? Ob das dann besser ist, keine Ahnung. Aber ist mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Stell dir mal vor, du musst den ganzen Arm so einstellen.
Du preissensibel bist auf jeden Fall.
Aber, naja, was heißt preissensibel? Man muss ja nicht so sinnlos Geld raushauen und dann dauert das da eine Stunde, bis ich das da eingefoliert habe oder aufgeklebt habe um den ganzen Arm.
Eben der Aufwand.
Ja, der Aufwand ist sehr sinnlos. Also es ist wirklich so, ich glaube, so Suprasorb macht Sinn bei kleinen Tattoos.
Ja.
Mhm.
Wenn ich Linien tätowiere, egal wo, dann packe ich es auch teilweise gar nicht ein.
Die sind ja schon wieder zu.
Weil er fängt ja nur an zu schwitzen, ist sinnlos.
Ja. Mhm. Hast du eigentlich jemals die Ambition gehabt, selber Maschinen zu bauen? Wegen von früher?
Ja, habe ich auch schon gehabt. Ja.
Aber hast du jetzt nicht?
Ja, angefangen, dann wieder keine Zeit gehabt oder gescheitert an manchen Sachen und dann einfach noch nie so dran geblieben.
Mhm.
Ja. Vielleicht kommt der Punkt noch in meinem Leben.
Wie sieht deine Arbeitswoche? Bist du.
Auch das ist echt unterschiedlich. Manchmal habe ich 3 Termine, manchmal habe ich 6 Termine.
Ah, okay.
Das ist wirklich unterschiedlich. Auch mal so ein bisschen, man muss das immer ein bisschen. Takten, was habe ich für Termine? Habe ich 3 Neukunden in der Woche und muss eigentlich auch immer noch was zeichnen?
Stimmt.
Ich kann ja nie den Kunden am nächsten oder am Tag treffen früh oder ich fange immer um 12 an, manchmal um 11 und sagen, lass mal überlegen, was wir jetzt machen. Sondern ich muss mich ja vorher hinsetzen und was entwickeln, eine Zeichnung.
Ja.
Weißt du, die ich dann quasi abarbeite mit dem Kunden. Ein Konzept quasi erstellen. Und wenn ich da 3 Kunden habe, die neu sind und ich muss 3 Konzepte erstellen, dann mache ich halt nur 3 Kunden in der Woche, weil ich sonst...
Wird ja, schwierig damit, 6. Ja,
wird schwierig.
6 für 6 Leute, dann...
Wenn ich Stammkunden habe, wo ich genau weiß, was ich mache, dann kann ich mir auch 6 Termine reinknallen.
Du hast dann, wie ich sehe, du linierst vor. Es ist also oft auch so, dass Leute einfach nur zum Schwärzen kommen, wo, für die du nichts entwerfen musst.
Wo es quasi weitergeht im Endeffekt, der Prozess, wo wir gesagt, wo vielleicht das Design schon steht. Ich gehe da ganz unterschiedlich vor, je nachdem, wie es passt. Manchmal mache ich den ganzen Arm erstmal nur Linien und danach wird alles Step-by-Step geschwärzt. Meistens mache ich so, dass ich sage, okay, ich arbeite vom Handgelenk bis zum Ellenbogen, zack, bis dahin machen wir alles fertig, dann nächste Sitzung bis zur Schulter, also bis zum Oberarm und so 2-3 Sitzungen für den Arm, so baue ich das dann auf, dass das so blockweise quasi aufgebaut wird, wenn es zum Design passt. Wenn es jetzt was Übergreifendes ist, dann geht es ja nie.
Bei dem Arm jetzt, den wir gerade hatten, da hast du so blockweise gemacht.
Da habe ich eher so blockweise gearbeitet.
Ja, weil es waren ja eh so Segmente sozusagen.
Genau, und das waren, eine 2-Tages-Sitzung.
Hast du den ganze Arm?
Der hatte aber vorher schon 2 schwarze Balken, die habe ich quasi nur nochmal neu geschwärzt, dass es zum Schwarz passt. Und dann hatte der schon diese, glaube ich, die Kullern oder die Kringel irgendwie, irgendwas war noch da. Und das habe ich einfach genutzt, mit eingebaut. Genau, dadurch waren es 2 Tage.
Ach, krass.
Genau.
Bei welchem Projekt bist du an deinem Limit oder was ist dein absolutes Limit gerade oder dein Vorzeigeprojekt, wo du sagst, wow?
Ich habe kein Vorzeigeprojekt, wo ich sage, wow, ich finde, also das, was ich hochlade, da bin ich von allem überzeugt.
Okay.
Habe jetzt kein, was ich jetzt präferiere. Mhm. Weißt du, ich meine?
Hätte sein können, dass der Bodysuit ist gerade da.
Nee.
Das Nonplusultra.
Nee.
Mhm. Alles, was du hochlädst.
Ja, finde ich irgendwie, kann ich nichts, also klar gibt es manchmal, wo du sagst, es flasht mich jetzt mal kurz ein bisschen mehr, weil ich es gerade tätowiert habe und lange sowas nicht mehr gemacht habe oder weil es einfach extrem cool aussieht für meinen Geschmack. Hm. Aber prinzipiell, wenn ich dann so die Suits ab jetzt in Sleeve, im Arm, Bein fertig mache, dann finde ich das immer wieder geil, aber nie geiler als das, was ich vorher gemacht habe.
Mhm. Mhm.
Mhm. Aber nie, weil ich niemanden damit verletzen will, sondern weil es irgendwie einfach so ist.
Ja, ja, nee, das dachte ich mir.
Bei diesem ganzen mutig sein und dann so einfach so mal machen und so, gehst du da eigentlich über deine Grenzen
für
innerlich
mich selber,
drüber?
Wenn ich mich tätowieren muss?
Nee, überhaupt, so diese...
Ich gehe auf die Grenzen.
Ja, die Art, so zu leben.
Ich bin so ein Mensch, ja.
Genau. Drückst du einfach das weg, was vielleicht an Unsicherheiten theoretisch sein könnte? Ist es so eine Art, damit umzugehen?
Ja, schon.
Wie
und
meinst du?
Kommen die anders wieder raus?
Kommt jetzt drauf an, auf was du es beziehst.
Ich beziehe das gerade, oder ich denke so, ich denke, glaube ich auch, dass wenn man das in bestimmten Bereichen
macht.
Also
beim Finanzamt gehe ich über keine Kante?
Nee, natürlich.
Wir alle nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so charakteristisch so ist und auch so arbeitet, dann wird das sich in vielen Themen in deinem Leben wahrscheinlich widerspiegeln, dass du da auch so bist. So.
Ich kann
dass
über
du mutig,
eigenen
dass
Schweine
du rübergehst,
so,
dass du auch ja. nicht lang fackelst und Dinge machst.
Ja, wenn ich abschätzen kann, dass ich es irgendwie hinkriege, schon. Also immer noch mit einem gewissen Respekt immer.
Und das hat ja manchmal auch, seinen Preis sozusagen, meine ich so.
Ich gehe jetzt nie naiv an irgendwelche Sachen ran, wo ich denke, oh, mal gucken.
Okay.
Also ich versuche das schon abzuwägen.
Ja. Ruft sich ja Krücken vorher.
Genau.
Genau, und deswegen hat es mich so daran erinnert, so ein bisschen, was du dachtest.
Viele würden vielleicht sagen, es war aber naiv, 3 Tage hintereinander einen Körperteil tätowieren zu lassen. Im Nachhinein habe ich erst letztens mit einem Albert drüber gesprochen, wir würden es genau wieder so machen.
Ja.
Weil ich mag diese Erinnerung, die ich dadurch habe, dieses durch die Hölle gehen. Ich habe eine ganz andere Verbindung zu meinen Tattoos, weil ich mir die so extrem verdient habe. Also das machen andere natürlich auch. Aber durch diese 3-4 Tage, die ich hintereinander da durchziehe, ja, irgendwie, das ist so ein, man schreibt wie so ein Buch.
Grenzerfahrung sammeln.
So ein relativ extremes Buch, ja, genau.
Okay.
Und irgendwie habe ich da eine krasse Verbindung dazu und ja, finde ich cool. Ich mache es gerne. Ich würde es auch wieder so machen.
Was
also ich werde ja quasi nie schlauer und sage, okay, das war zu krass, jetzt mache ich sowas nicht mehr. Sondern wir hatten ja dann auch 5 Tage am Stück tätowiert schon.
Mhm.
Obwohl ich wusste, was mit dem Bein passiert ist.
Ja, da frage ich mich, übergehst du dich einfach?
Ja, weil ich
und,
aber auch
und
so...
Und kommt das woanders wieder rausgeploppt? Bist du eigentlich depressiv, hast Panikattacken oder
nee,
irgendwas
nie,
anderes?
Aber das zahlt mir mein Körper auf jeden Fall heim.
Ja.
Also das ist so, dass meine Frau schimpft auch immer. Wenn die weiß, dass ich zum Eiber fahre, weil die sagt, oh, du bist so naiv und machst jedes Mal wieder diesen Scheiß und so viele Tage. Weil es meistens oder eigentlich immer so ist, beim Bein war es ja auch so, ich habe eine Woche später wäre ich krank.
Ja,
ich wollte gerade sagen, also irgendwo kommt es raus.
Oder irgendein Schwächeanfall.
Das ist ein bisschen wie so eine Reinigung, dass du das machst. So fühlt sich das an. Du gehst einmal im Jahr, fährst du hin, bringst dich so voll an deine Grenze.
Obwohl es ja eher eine Vergiftung ist.
Ja, theoretisch, genau, aber für dich so ein
eine Pilgerfahrt.
Ja, wie so ein Ding. Also ja, wie so ein Ritus.
Wie so ein Ritual.
Wie so ein Ritual, sozusagen. Und deswegen, genau. Und das erinnert mich, das gerade da.
Wie gesagt, wenn ich da hinfahre, dann. Ich versuche mich schon 2-3 Wochen drauf, also vorher, bevor ich da hinfahre, konzentriere ich mich drauf. Ich weiß, was wir machen. Ich gehe das schon immer in meinem Kopf durch. Also es ist wirklich darauf hinarbeitend, mental, dass ich das schaffe.
Ja.
Und es ist auch extrem schwer, da durchzuziehen. Also gerade jetzt, also ich würde sagen, Kopf war das Schlimmste, was ich je gemacht habe, so diese 2 Tage da.
Machst du irgendwas dann atmen oder eine
das
bestimmte
eine Frage.
Technik? Weil du irgendwie auch meditierst und sowas anwendest?
Mache ich. Aber ich will immer ein bisschen was anderes, was mir gerade hilft. Aber so eine gewisse Atemtechnik oder ich mache viel mit meinen Händen. Also ich lag ja auf der Seite zum Beispiel und ich arbeite viel mit Druck in meinen Händen. Ich versuche den Schmerz so ein bisschen woanders hinzukriegen oder mich ein bisschen abzulenken. Weißt du? Ich kneife mich manchmal auch woanders oder sowas. Aber prinzipiell viel Atmung, ja, ist ein bisschen so wie so eine Presswehenatmung, wenn man, glaube ich, schwanger ist. So fühlt sich das manchmal an.
Ja, okay.
Also das sind aber dann schon die Extremsituationen. Also wenn ich mein Bein tätowieren lassen habe, dann habe ich das nie. Dann ist das relativ easy für mich auszuhalten. Aber jetzt Kopf, Achseln, Hals, das sind solche extremen Stellen, die tun halt einfach scheiße weh. Und das ist halt eklig.
Arbeitest du, also machst du irgendwas Künstlerisches neben deiner Arbeit? Privat? Oder ist gar keine Zeit eigentlich?
Nee, keine Zeit. 2 Kinder, gibt es keine Zeit mehr. Ist vorbei.
Nee. Ist so.
Ist so.
Würdest du gerne, oder was, wenn du Zeit hättest, würdest du dann nebenbei was anderes machen? Ich hatte Gerhard und so hatten doch auch so eigene Möbel.
Ja, das habe ich auch gehört.
Sowas.
Ich würde, glaube ich, einfach noch mehr Sport machen. Einfach mehr für mich selber machen. Jetzt nie, auch das, was Gerhard meinte, nie immer nur Output, sondern einfach mehr wieder in mich selber und zur Ruhe kommen.
Weißt
du, weil dieses Tätowieren, dieses ständige Zeichnen, Sachen entwerfen für den, immer unterschiedlich, immer was Cooles rausboxen müssen, das ist ja auch eine gewisse Art von Stress, positiv und negativ teilweise. Ne?
Du gibst ja auch Energie rein dann die ganze Zeit. So.
Deswegen würde ich eher mich versuchen, noch mehr zu erden.
Ich habe vorhin auch den Impuls gehabt, oder die Idee gehabt, dass du irgendeinen Extremsport machst, auf jeden Fall, aber...
extrem nicht. Ganz klassisch habe ich früher Leistungssport Fußball gespielt bei Dynamo Dresden. Ja.
Wie, was Leistungssport? Also naja, in der Sportschule schon oder?
Es war kurz davor, es war 4-mal in der Woche Training und dann, also so halt.
Und was machst du jetzt noch?
Gehe ich ins Gym, wenn ich Zeit habe.
Wie oft?
2-3-mal die Woche.
Oh, das geht ja.
Aber ja, ich esse zu viel manchmal.
Ja, Quatsch.
Das muss dann runter.
Ja, wie das halt so ist. Ja, man kann immer gesünder und mehr Sport, aber...
Aber das ist das, was du sozusagen für dich tust?
Ja, schon.
Meditation oder irgendwas zum Runterkommen? Es fühlt sich so... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, du arbeitest krass viel und das ist auf jeden Fall auch alles intensiv. Deswegen frage ich mich...
Intensiv. Für mich ist Meditation, wenn ich Entwürfe zeichne auch, ist zwar irgendwie auch... stressig manchmal, weil du es dir einplanen musst von der Arbeitszeit, was es ja dauert. Aber wenn ich mich hinsetze und zeichne, Musik, Räucherstäbchen, dann ist das für mich die Meditation. Ganz alleine, ruhig, Ruhe. Mhm. Das ist für mich Meditation dann. Ich muss mich nie explizit irgendwo hinsetzen und machen.
Ja, genau. Sag ich auch mal. So, mal auf den Stein.
Erstmal irgendeinen einen schönen Ort, in schönen Klamotten, schön
in einem
zurecht,
weißen Kaftan.
Und dann dreimal und dann Feierabend.
Ja, genau, das ist gut.
Und dann bin ich wieder da.
Genau.
So
einfach ist das.
Schön wär's, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber während des Tätowierens redest du, bist du da achtsam? Wie läuft das ab?
Sowohl als auch, also kommt immer drauf an, man muss sich ja ein bisschen auf den Kunden einstellen. Dadurch, dass
was machst du vom Kunden abhängig? Du hast jetzt kein festes Programm,
wenn ich jetzt merke, dass ich einen Kunden habe, der eher introvertiert ist und vielleicht schüchterner und vielleicht nie so viel reden will, gebe ich dem auch seinen Space, seine Ruhe. Oder manche Kunden sagen auch, es schmerzt mir auch gerade zu sehr, ich habe gar keine Lust oder kann nie reden, dann bin ich ruhig und wir machen coole Musik an. Ansonsten muss man dazu sagen, durch die vielen großen Projekte entwickeln sich ja auch irgendwie gewisse Freundschaften mit den Kunden, was ich sehr schätze. Und da hat man immer viel zu quatschen.
Ja. Und das ist aber auch möglich für dich oder stresst dich? Also nicht, weil mich hat es gestresst.
Ja,
mich dann so drauf zu konzentrieren, oft das Arbeiten und das Quatschen, deswegen trenne ich es jetzt. Okay. Aber,
nee, gar nicht, stresst mich überhaupt nicht.
Da hast du, das ist schön.
Ja, ich kann da. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, wie ich vorhin sagte, dass man, wo ich so diese paar Schritte zurückgegangen bin, vom Perfektionismus wieder ein bisschen weg zum mehr authentischen, dass ich lockerer sein kann mit mir selber.
Stimmt, ja.
Ich muss nicht mehr so, als hätte es ein Lineal irgendwie, als hätte ich ein Lineal angelegt, sondern ich mache das halt recht easy peasy, so eine Linie. Mhm. Ich gebe mir dann nicht mehr selber so einen Druck und dadurch bin ich da frei, kann reden, quatschen.
Wie auch. Ja, das siehst du, man kann ja da auch entspannter sein.
Aber das kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne? Wenn ich jetzt einen Bauch tätowiere, dann quatsche ich nie, weil derjenige sollte nie so viel reden, sonst wackelt es mehr.
Genau, das wäre so ein Extrem.
Das wäre dann doof oder am Hals, ne?
Wie weit man da so ein Gespräch ausweitet, ja, ne, gewisse Stellen.
Aber so beim Arm kannst du ja, da kann ich dann gut reden, quatschen.
Aber das kann man ja auch nicht so, ich wollte gerade fragen, ob du denkst, dass das irgendwie beruhigend ist oder hilft, aber das kann man pauschal auch nicht sagen. Bei dem einen ist es störend, bei den anderen wieder beruhigend.
Beruhigend für mich oder für den Kunden?
Für den Kunden, dachte ich jetzt.
Aber manche mögen es zu reden. Ja. Manche mögen es nicht.
Ja, deswegen, das
ist so extrem unterschiedlich.
Ja, oder pauschal. Ich versuche immer irgendwie hier Regeln oder pauschal Sachen zu finden.
Sag mal eine Regel.
Schubladen.
So richtig schön Schubladen.
Schublade aufzumachen, genau.
Du hast ja schon deine Schublade gerade aufgemacht und holst was raus?
Ja, was ist das Ganze?
Ja, ich wollte...
Ist das ein Gesellschaftsspiel?
Mann,
cool, Monopoly.
Weißt du ja, weil wir hatten so lange die Karten ja gar nicht.
Uno!
Na, jetzt haben wir natürlich schon wieder so viel beantwortet. Ich wollte euch mal rausholen aus dem, aus dem Thema. Mal einfach Alex rausholen. Ich hole Alex mal kurz raus aus dem Thema. Kriegst du Kritik überhaupt für deine Arbeit? Und wenn, wie gehst du damit um? Bist du kritikfähig?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall mehr als damals. Kritik habe ich schon immer. Also ich würde sagen, die Kritik ist gestiegen, als ich meine Perfektion so ein bisschen nach hinten gestellt habe, um wieder mehr authentischer zu arbeiten. Durch Blowouts oder was auch immer. Vielleicht auch durch, ich sag mal, wenn man Sitzungen macht, die 2-3 Tage lang dauern und da einfach mal was schlecht verheilt, weil es zu viel Wundfläche war, dann spricht sich sowas halt dann trotzdem rum. Ne? Gerade so in Dresden, so, das war halt schlecht, die Linien, die sind immer, so, weißt du, wenn ich eine Linie ziehe, sind die immer recht erhaben. So ein bisschen wie so eine kleine Sausage. Und oder zumindest für die ersten 2-3 Monate ist das ganz oft so, ist auch ein bisschen hauttypisch oder hautabhängig.
Woran liegt das?
Weil man einfach langsamer die Farbe in die Haut schießt, dadurch mehr Farbe in der Haut ist und das dann einfach so eine Wölbung entsteht. Ne?
Ja.
Es ist keine Narbe wie viele. Es kann auch mal eine Narbe sein, ne? Klar, wenn du die Haut kaputt machst.
Aber du willst es.
Ich mag
diesen Effekt. Weil du könntest ja weniger Farbe rein.
Ich könnte schneller arbeiten. Ja, aber ich mag dieses...
Ach, okay.
Ja,
dieses, es ist gewollt.
Ja, es ist schon gewollt.
Ja.
Und das, ja, da gab es schon viel Kritik, wo Leute gesagt haben... falsch tätowiert oder was.
Woher kriegst du die dann über Dreiecken mit? Oder schreibt dir jemand, was denn da los?
Nee, unbedingt. Nee, über Kunden, die dann sagen, ja, hier in Dresden haben die wieder das und das gesagt.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay.
Oder teilweise auch
Kommentare
auf Instagram.
Ja, okay.
Ich hatte mal einen Rücken hochgeladen, auch ein Blast Over. Viele verstehen, das war aber so ein Rücken, der ging so ein bisschen durch die Decke, zwecks Likes. Das war das, was, da hatte ich irgendwie 80.000 Likes, sowas habe ich auch noch nie geschafft. Und dadurch hat das aber jeder gesehen. Also auch viele, die sich anscheinend mit Tätowierung gar nicht auseinandersetzen. Und da hatte ich ja 400-500 Kommentare. Ja, wie kann man sowas machen? Blast Over haben viele nie verstanden, man sieht ja noch was durch. Und das ist auch eine Art Kritik, würde ich sagen. Dass viele dieses Layering nie verstehen, dass ich das geil finde, wenn die alten Sachen durchgucken. Ich will das nie auf Krampf überdecken. Also nicht so, klar soll das andere, was ich mache, im Vordergrund stehen, aber ich mag diese verschiedenen Layer. Das ist wie so ein Tagebuch.
Ja.
Weißt du?
Und hast du dir aber damals schon gedacht, dass es passieren wird, wenn du diese 2 Schritte zurückmachst mit der Professionalität?
Habe ich mir gedacht, weil Alva hat mir einfach erzählt, wenn du sowas machst,
dann wird
und er hat die
kommen.
Erfahrung auch gemacht, dann ist das so.
Und damit kannst,
muss man leben.
Und da hast du dich drauf eingestellt.
Ja, weil...
Das verletzt es dich in irgendeiner Form?
Nee. Nie
bist
mehr.
Bist du da in den Kommunikationen gegangen?
Ich glaube, am Anfang hat man da ein bisschen...
Nee,
macht ja keinen Sinn.
Schreib's dann nicht so, ich habe gehört, du hast gesagt. Das war doch nur...
Nee, auf gar keinen Fall. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Und jeder kann ja das sagen, was er sagen will und denken, was er denkt. Und wenn er das dann schlecht findet, dann ist das so. Ich bin ja nie da, um jedem recht zu machen, sondern ich mache das, auf was ich Bock habe. Und wenn das anderen nie gefällt, wie ich das mache, dann ist das so. Der muss ja nie zu mir kommen. Keiner zum Sebastian.
Dann hast du aber auch gut genug, keiner zum ordentlichen Sebi kommen. Aber dann hast du, exakt, genau.
Ich sehe auf jeden Fall 2 Pole und fühle mich stark inspiriert, weil wenn ich was bin, dann verkrampft.
Okay, wirklich, ja.
Nicht mutig?
Nicht mutig, nicht experimentierfreudig.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also spontan. Beim Tätowieren gar nicht spontan und okay. auch bitte keine Grenzkörperteile, sondern schöne Haut. So.
Also ein Satz, der bei mir im Eiwa immer gefallen ist, wenn wir über Tätowierung reden und wir reden da eigentlich genauso, wie wir jetzt reden, teilweise im Dialog dann, wenn wir tätowieren, was ja mega interessant ist. Er hat auch immer gesagt, er denkt manchmal, I'm too loose, ich bin zu locker. Mhm. Das kann auch manchmal so eine Stellschraube sein, die, wo man dann vielleicht sagt, vielleicht wieder doch die Stellschraube ein bisschen mehr anziehen, damit man nicht ganz so viel Kritik erntet und oder die Tattoos nicht ganz so rough aussehen. Mhm. Wenn man too loose ist und sich gar nicht schert, wie die Maschine läuft, habt ihr jetzt 80 Hertz oder 120, ist das scheißegal. Oder wie es abhält so. Genau. Genau, und das ist halt auch was, was viele, ich sag mal, viele Kunden triggert.
Ja. Ne? Ja, das kann wenn ich mir vorstellen.
Wenn man zu locker ist,
ja.
So. Wenn man sagt, ey,
ist doch egal. Ist ja wurscht. Machen wir es halt auf den Hals.
Aber bei Alvarez finde ich es ja auch, genau, finde ich ja auch spannend, dass er voll super detaillierte, stark kontrollierte Sachen gemacht hat.
Ja.
Also, und dann diesen Stilwechsel gemacht hat, ja, zu total loose. Und erst war so, es ist natürlich Zeitgeist da in das Schwarz, ins Vor.
Auf jeden Fall.
Und es ist auch eine natürliche Weiterentwicklung.
Das ist immer so ein Prozess, genau.
Was, er hätte es ja nicht mehr toppen können mit Details und Ordentlichkeit. Also muss man ja ins andere Ding gehen so. Aber dass dann wieder zu locker oder zu grob oder dass das die Herausforderung, das ist jetzt neu für mich. Ist,
ja, okay.
Jetzt
das habe ich auch damals, das habe ich auch nur vom Eiwa gelernt, diese Einstellung zu sagen. Wir haben auch oft darüber geredet, wie legst du deine Tattoos an oder Zwecksymmetrie, wenn du was machst. Und er ist da immer so, ja, wie so ein Surfer-Lifestyle kann man das, ne? Wenn so,
ja.
I don't care. Das sieht kein Mensch, so ungefähr. Du brauchst hier nie mathematisch anfangen und mit einem Lineal, sondern passt schon, so ungefähr. Also der gibt sich da natürlich trotzdem Mühe, aber so eine gewisse Freiheit und diese Nicht-Perfektion, die nimmt er sich halt raus und dann ist halt nie immer alles. Ich glaube, man sieht das auch hier, dass das nie perfekt auf einer Höhe sitzt, die Spikes hier.
Da muss man schon eine Weile hingucken. Ja,
ja.
Aber das ist ein gutes Beispiel, ne? Also du müsstest mir sagen.
Andere würden da vielleicht eine Stunde länger Zeit investieren, bis es perfekt passt.
Ja.
Alba macht, ich habe noch nie so jemanden gesehen, der so schnell stencelt. Also mein Bein war eine Stunde gestencelt. Zack, 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 bum, bum, bum. Und dann werden Linien gezogen. Und andere nehmen sich da ja viel mehr Zeit. Und er meint halt auch, du siehst es im Endeffekt aber nie. Und kein Kunde weiß es zu schätzen.
Also, ah, das ist der Ansatz. Mhm.
Also diese Perfektion ist entweder zu langweilig oder teilweise nie sichtbar.
Ah, das ist ganz gut, ganz interessant, ja.
Aber dieses Langeweile kann ich nachvollziehen, weil das ja natürlich, das Tätowieren will sich weiterentwickeln und dieses vorsichtige Tätowieren.
Ja, aber dahin, es entwickelt sich ja immer zu immer mehr Perfektionismus. Ja. Das sieht man ja auf Instagram, es werden ja nur perfekte Tattoos gezeigt.
Exakt. Und dass da eine Gegenbewegung
kommt. Immer perfekter und ja, ist halt der falsche Trend, würde ich sagen. Also nie falsch, aber es ist auch gesund, wenn es noch einen anderen Trend gibt.
Ja. Wie stehst du zu diesen ganzen so Trendentwicklungen von wegen, ich gieße irgendwo Farbe rüber, das tätowiere ich jetzt nach oder ich drücke so ein Blatt hier rauf und das mache ich nach?
Ja, das fand ich ganz cool, weil ich das mal gesehen habe. Habe ich nie gemacht.
Das hat mir gezeigt, oder?
Nee.
Nee? Das hat mir irgendwie gezeigt.
Also ich habe nur dieses, cool. Man gießt noch immer ordentlich schwarz drüber und irgendjemand mit schon ist
im Videos.
Dann
wird es
eingerieben.
Ja, und musst,
obwohl bei Microblading funktioniert es ja so.
Stimmt, da wird das ja so reingeritzt.
Es wird reingeritzt und dann drücken die Farbe rüber und dann ist es in der Wunde.
Aber ich meine, das ist auch vielleicht wieder so ein Instagram, das sieht halt geil aus.
Ja, sieht halt
wieder
geil aus.
Nochmal schwarz.
Das ist Effekthascherei. Aber so ignorant Sachen oder bist du interessiert an so völlig anderen nochmal krassen
Interessiert Sachen? Bin ich generell in allen Tattoos, ob es mir jetzt gefällt oder nee, aber ich gucke mir alles gerne an und respektiere auch, glaube ich, einfach jede Richtung. Ist ja auch, also künstlerisch muss man immer gucken, was sind das für Tattoos und jedes hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ob ich das jetzt gut finde oder nee. Aber ich per se finde schon einfach das, was, ja, dieses rohe, viel schwarz, viel nativ, finde ich einfach für mich am besten und gucke ich mir auch am meisten an und wird mir wahrscheinlich auch dadurch am meisten angezeigt auf Instagram.
Wie definierst du das Native? Wenn jetzt das jemand Native, sich fragen würde, was du die meinst,
ich würde sagen, was viele als Maori bezeichnen würden, so.
Achso, das ist von einem indigenen Volk.
Ja, so indigene Sachen oder dieses.
Eine alte Kultur.
Dieses Folk-Stuff, also ich sag mal, Volkskunst ist auch für mich nativ.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Ich habe auch ein Buch mit sorbischen Ostereiern und sowas halt.
Ja.
Ja. Da nehme ich auch viel.
Ja, da musst du auch dran denken, bei den Mustern. Genau.
Sowas.
Native, Ureinwohner, nativ?
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, alles, was ich jetzt sagen würde, ist vielleicht falsch und da habe ich keinen Bock
drauf. Berber aus Marokko, sowas.
Ja.
Aber
ja,
es geht so um genau alte Traditionen, werden aufgegriffen, die...
Wird aufgegriffen, nicht, dass ich das jetzt irgendwie, ich sag mal, dass ich da die Bedeutung dahinter sehe, sondern ich nutze einfach diese Elemente und arbeite damit.
Genau.
Ich bringe die so ins Moderne vielleicht, sage ich mal.
Und guckst du dir deswegen also auch viel an, einfach völlig abseits vom Tätowieren?
Ja.
Teppiche,
ja,
Deckenmuster,
ja,
keine Ahnung.
Alles.
Ja.
Ja.
Super.
Wenn ich da Inspiration rauskriege, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mir das Maulwurfbuch durchgeblättert von meinem Sohn und habe da Inspiration gefunden.
Stimmt, ja.
Aber dann ist das kein bestimmter Kulturkreis oder so, sondern alles.
Kommt ja auch ein bisschen drauf an, was der Kunde will.
Ne, bei der Bandbreite, stimmt.
Ich bin ja kein Wannadoo-Tätowierer, der sagt, oh, okay, was mache ich denn jetzt? Will ich jetzt mal Berber, will ich jetzt mal Ori, Marquesian, was es alles gibt? Sondern ich gehe auf den Kunden ein.
Mhm.
Wenn der mir sagt oder Beispiele schickt an Referenzen, dann weiß ich einfach, wo ich mir das Herz ziehe oder wo ich Inspiration holen muss.
Und das
für diesen Arm, für das Projekt, fürs nächste Projekt kann es schon wieder was ganz anderes sein.
Ja.
Und auch alle Medien, Bücher, Maulwurfbücher, aber auch Internet, Pinterest.
Draußen, Wald, alles was geht, Natur.
Aber schon eher die Richtung oder ins Rabbit Hole rein ins Internet und da nirgendwo mehr rauskommen, 1000 Referenzen sammeln?
Bist du internetsüchtig?
Nee, das nicht. Auf gar keinen Fall.
Wow, einer, der nicht internetsüchtig ist.
Ja,
was ist denn für euch internetsüchtig? Was sind die Definitionen?
Ich
check natürlich mein Instagram.
Naja, aber zum Beispiel süchtig wäre Likes zählen.
Das ist auch so ein krasses Thema.
Ich würde sagen, also für mich, ich sag immer, du wolltest eigentlich deiner Frau nur sagen, wie es Wetter wird, weil sie dich gefragt hat, aber als allererstes hast du Instagram aufgemacht. Statt die Wetter-App. Das gibt so dieses. Ich wollte eigentlich E-Mails.
Ich dachte, das ist schon Standard.
Ich wollte eigentlich E-Mails.
Ich dachte, das geht jedem so.
Ist man da schon internetsüchtig?
Naja, ich finde, das ist so. Ich bin wieder da reingefallen. Ich wollte eigentlich Wetter meine Mama anrufen.
Genau. Aber wenn dir jemand geschrieben hat auf Instagram, zwecks Kundenanfrage, dann muss man das mal so schnell nebenbei.
Kommt drauf an, siehst du es auf dem Screen, die Anfragen?
Ich sehe, dass mir jemand geschrieben hat, ja.
Aber noch nicht, was es ist.
Genau.
Du musst also reingehen.
Genau.
Dann würde ich mir da sagen.
Aber mittlerweile mache ich das so, dass ich dann sage, okay, ich gehe heute Abend rein, wenn meine Kinder schlafen. Nie jetzt, wenn wir auf dem Spielplatz sind oder gerade sonst wo hinfahren oder was auch immer machen. Oder Eis essen oder egal. Ich lege mir das auf abends. Und auch da ist es dann manchmal so, dass ich dann denke, ich mach's morgen.
Das klingt aber gesund. Das ist okay.
Weil ich meine, bei mir sind es auch meine Familie, die mich da weckt, wenn ich alleine bin. Ich war jetzt ein paar Tage allein, ich falle komplett in das Ding rein. Ich bin nur am Schreiben, am Machen und merke richtig, ich war nur drin. Zwar immer im Arbeitskontext, aber ich denke mir, hätte ich jetzt keinen Arbeitskontext, würde ich irgendeinen anderen Scheiß
machen. Ja, deswegen.
Also ich bin nicht mehr in der realen Welt. Ich esse nur noch da, gehe aufs Klo und dusche mich. Und das ist schon beängstigend für mich und freue ich mich dann, wenn die Leute wiederkommen.
Sprichst du mit deinen...
Kann man Parallelen
haben? Ja, haben wahrscheinlich alle ein bisschen. Sprichst du mit deinen Kindern über das Tätowieren?
Oh, die holen mich ganz oft von der Arbeit ab oder bringen mich hin oder sind ganz oft bei mir. Teilweise, wenn der Kunde noch da ist, sitzen auf der Couch, gucken sich das an. Mein Sohn sagt immer, zeig mir Tattoo-Maschinen.
Ach, wirklich?
Soll sie anmachen, Nadel mit reinhängen, zack. Ja.
Ach,
meine Tochter jetzt gar nicht mehr so, die war auch so. Die zeichnet aber sehr gerne. Aber mein Sohn, der wird jetzt 4 im November, also dauert noch ein bisschen. Immer wenn der bei mir ist, Tattoo-Maschinen angucken, anmachen und zeigen, wie es geht.
Also denkst du, da wird relativ früh die Frage kommen, ob er es mal ausprobieren darf?
Kann er machen, ja. Also wäre okay.
Ja.
Ja.
Das wäre cool.
Wie kann ich mir dein Studio vorstellen?
Wie kannst du dir...
Privatstudio hast du
Privat gesagt. Auf jeden Fall, genau.
Dresden.
Mhm. Altbau.
Altbau, Dresden-Plauen, also ein bisschen am Rand.
Mhm.
Jetzt nie wirklich hier Neustadt und so ein Trubel.
Okay.
Hatte ich keine Lust.
Stäbchenparkett.
Nee, Laminat. Selber reingelegt, weil Fliesen sah ein bisschen aus.
Oh, weil teuer.
Weil Fleischer sah ein bisschen aus wie bei einer Fleischerei.
Ja.
Oder so eine Fischbude oder so.
Ja, ja.
Ist unten ebenerdig?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber die Leute müssen klingeln und sehen nichts. Oder großes Schild dran.
Klingeln auch nie, habe ich nie. Ich habe einfach meine Jalousie oben, wenn der Kunde kommt. Und dann mache ich sogar Jalousie teilweise wieder runter, damit wir unseren eigenen Space haben.
Schön. Hm.
Und weil ich aber auch so eine große Fensterfront habe, wenn jetzt Sommer und Sonne drauf, dann heizt sich das so oft, dass ich einfach die Jalousie.
Und du hast da kein Milchglas oder so?
Doch, habe ich, aber es wird einfach
zu warm. Heiß, ja, voll.
60 Quadratmeter, relativ groß für ihn so. Aber
Welche Wandfarbe?
In der Küche. Weiß und grau. Also gar jetzt nichts irgendwie was Spezielles.
Sieht es so industriemäßig alles aus? Hast du Metallschränke überall?
Nee, aber viel Holz.
Okay.
Ja. Und viele Bilder von verschiedenen Künstlern.
Mag ich ja sagen, so stelle ich mir auch vor, zu gepflastert mit
nie ganz Bildern. So, nie so klassisch oldschool wie hier, so dass man diese Bilder so in Reihe hängt, sondern querbeet so. Mhm. Mal ein großes, mal ein kleines, so zugebastelt.
Nicht keine Flash nee, genau. Racks oder nee. Wie das ist. Nee.
Gibt es TätowiererInnen, die du feierst, obwohl sie gar nichts mit deinem Stil zu tun haben? Aber wo du jetzt so ad hoc sagst, boah, da den finde ich gerade richtig krass.
Nee, weil dann damit beschäftige ich mich nicht mehr so. Okay. Früher ja, aber da fehlt mir einfach die Zeit, um jetzt auf Instagram so da durchzublättern und mir dann den und die noch anzugucken, dass ich das lasse ich sein mittlerweile.
Gibt's was?
Kann ich dir niemanden nennen, wo ich sage,
nee, voll. Nee, musst du nicht. Ja. Nee, wenn es jetzt irgendwie so.
Hast du das Bedürfnis oder die Idee, dich von Alvaras Sachen abzugrenzen, nicht zu viel zu übernehmen, den Einfluss abzudämmen?
Ja, da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass es dann
nicht
zu...
Da muss man nicht, man könnte auch sagen, finde ich so geil, mache ich.
Habe ich auch schon lange mit ihm drüber geredet.
Genau, oder wie sieht er das?
Weil ich wissen wollte, wie er das sieht.
Ja.
Es gibt noch so zwei andere, die das auch so machen, die wirklich auch so relativ ähnlich vom Stil wie er sind. Ja, ihm ist es scheißegal. Mhm. Er sagt,
so dachte ich.
Du willst. Das ist jetzt ist dein Stil genauso. Und er sieht da trotzdem noch viele Unterschiede.
Mhm.
Und man muss dann wahrscheinlich in den Details gucken. Aber für einen Laien, würde ich sagen, sieht es schon sehr gleich aus teilweise.
Genau, ich meine, ich habe es ja selber auch, wenn ich mich von jemandem tätowieren lasse, das ist wie, ich muss noch nicht mal, das sauge ich irgendwie mit auf, irgendwas nehme ich da mit und man muss sich fast klar abgrenzen, eine bewusste Entscheidung, weil sonst ist es drin.
Ja,
und
unterbewusst, ja.
Genau, stimmt. Man könnte auch sagen, ist gut so, wie es ist ja ein Einfluss oder sagt, nee, ich will schon.
Ich versuche schon da auch irgendwie was Eigenes immer mit reinzubringen. Ich kann dir gar nicht explizit sagen, wie ich das mache, das ist auch, es ist ja auch oft so, dass Kunden mir Referenzen von ihm schicken. Mhm. Also sagen, oh hier, das Bein finde ich voll cool. Dann sage ich, ich mache dir so ein Bein, aber natürlich von mir und ein bisschen anders.
Ja.
Mhm.
Und da muss ich schon ganz schön drauf achten, dass es dann auch wirklich anders aussieht. Das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit, wie du auch schon sagst.
Weil da kann man ja auch nicht so viel abwandeln, also ein schwarzes
Muster. Ja, oder wir haben zum Beispiel, was ich ja auch schon jetzt ab und zu gemacht habe, ist so diese Landscape-Geschichte, also diese mit Natur, Bäume, Sonne, bliblablub. Ja, da muss man halt schon drauf achten, dass man nie eins zu eins die gleichen Bäume und die gleiche Sonne oder sowas nimmt. Ne? Aber das
die Kornähren hast du auch gemacht, ne? Die fand ich toll.
Genau, und das würde ich jetzt sagen, auf den Händen. Ne? Das ist zum Beispiel was stiltechnisch eigentlich schon wieder ein bisschen anders ist gerade. Also wo ich mich jetzt schon wieder ein bisschen anders orientiere. Jetzt nicht klassisch nativ und roh, sondern eher eine dünne Nadel, ein bisschen filigraner.
Ja, die sind schön.
Was heißt dünn bei dir?
Das ist eine 8er Hollow.
Mhm. Und ja, das ist halt, genau, die Kornähre ist runter reduziert und was sollst du denn da jetzt noch anders machen? Also ich meine, die ist ja schon aus dem Minimum.
Genau, was ich sagen wollte, das ist jetzt nichts, was jetzt klassisch aussieht wie vom Ivar zum Beispiel, vom Stil. Das ist was ganz anderes.
Mhm.
Ist vielleicht schon fast so ein bisschen Berlin-Style, Blackwork-Szene, keine Ahnung.
Kornähre, da habe ich jetzt auch Blut und Eisen.
Gerhard Wiesbeck, Sonja. Das ist auch.
Stimmt, ne? Das ist so, nimmst du eine Kornähre rein oder nicht? Und die ist so reduziert, dass es logischerweise eine Ähnlichkeit hat, weil die manchen.
Deswegen meinst du, wie viel kannst du dann Alternativen
machen? Aber wenn ich das dann so ein bisschen umbaue in meinen Stil, so verbinde, dann, ich glaube, das ist eine Hand, die würde in Gerhard nie so zeichnen. Und in Sonja nie, die würden es ganz anders zeichnen.
Mhm. Ja.
Daher ist die Kornähre zwar die Kornähre, die so aussieht vielleicht wie beim Gerhard. Aber alles andere drumherum ist anders.
Ja, weil was soll man da jetzt noch anders machen?
Die ist runtergebrochen.
Aufs Wesentliche.
Genau. Im Endeffekt schon.
Machst du dir manchmal Sorgen um deinen Beruf? Wie er sich entwickeln könnte? Was du so, noch so...
Na, aktuell ist es ja wird es immer ein bisschen schwieriger, so wie ich das beobachte. Oder ich schreibe mit einigen Tätowierern, ich sag mal so europaweit, kenne ich da ein paar. Und wenn man mit denen schreibt, die haben alle, ich sag mal, die gleichen Erfahrungen, dass es zurzeit ein bisschen weniger ist von Anfragen her. Geld sitzt nicht mehr so locker, es ist einfach so. Da denkt man schon mal drüber nach, was ist denn in 10 Jahren oder auch nur in 5 Jahren.
Und
oder
was wäre dann? Jahr.
Dann mache ich was anderes.
Kannst du noch Maschinenbauer werden?
Nee, auf sowas hätte ich keinen Bock.
Nee. Nicht ganz zurück in irgendwas.
Nee. Also ich nochmal so ein normales Angestelltenverhältnis. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Ich wollte vorhin fragen, wenn Blackwork nicht mehr gehen würde, welcher Stil würde noch akzeptiert, wenn du wechseln müsstest in einen anderen Stil, was wär's? Was ist noch am nächsten?
Na, vielleicht Oldschool.
Ja.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wenn man müsste. Ich glaube, das wäre wieder so ein unterbewusster Prozess, der sich entwickelt, wenn man merkt, das geht gar nicht mehr. dieser Stil, dann ist das wieder so, dann macht man mal ein paar andere Zeichnungen oder man fängt an beim ersten, beim nächsten Kunden, wo man ein Sleeve zeichnet, ein bisschen anders zu zeichnen und dann ist das wieder so ein Prozess. Ja, so wie ich das damals von meinem Dotwork, Blackwork, habe ich das ja auch in dieses Native geswitcht, wo ich mir gedacht habe, okay, habe ich jetzt überhaupt genug Kunden dafür oder sind das dann ganz andere Kunden oder sind das dann immer noch die gleichen, die ich eigentlich schon hatte? Und so habe ich das dann Step by Step, weil ich Bock drauf hatte, so ein bisschen immer mit so unterschwellig mit reingebracht den Stil, trotzdem noch vielleicht mit Dotwork und dann wurde ein bisschen weniger Dotwork und dann war es immer noch so, wisst ihr?
Ah, ja gut, weil du sagst, du malst jetzt, man hast keine Wannadoos groß, dann musst du es ja, ist ja eigentlich einzige Möglichkeit.
Genau, und dann rede ich halt mit dem Kunden und sag dann so, klingt blöd, aber ein bisschen ist man ja wie so ein Verkäufer, wenn man so einen Besprechungstermin macht und sagt, okay, was willst du haben mit Dotwork, das und das? Wir könnten es doch aber auch so und so machen. Mhm. Und wenn der dann sagt, ey, finde ich auch cool. Okay, also ich habe zum Beispiel, ich habe in Stefan, der mache ich, da habe ich so ein Tempel hier gemacht und auch so Landscape-Beine und der wollte Maori auf dem Bein haben. Und da habe ich gesagt, Maori, ja, auch ist ja schön, aber warum nie so ein Landscape, du bist mit Natur, hast viel zu tun damit, lass doch eher so in die Richtung gehen. Fand er cool, dann haben wir das halt gemacht und jetzt machen wir halt den ganzen Körper.
Ja, manche wissen ja auch noch gar nicht, bevor sie es nicht angeboten bekommen, was sie wollen.
Genau, also, wenn weil die suchen ja auch nur bei Google.
Und auch nur, was man
wissen
genau,
gar nicht, was
gibt,
sie suchen sollen. Genau. Die meisten kommen halt auf einer Maori oder sowas, ne?
Ja.
Hm. Nee, das Beispiel war jetzt nur, wenn jetzt die Polizei kommt und sagt, du fliegst raus bei Blackwork und du musst jetzt in eine andere Szene.
Rein was, fiktiv, meinst
rein
du?
Rein fiktiv.
Völlig,
also klar,
völlig
aber gut, dass
Vorschlag.
Dann oldschool, traditional.
Ah ja, wirklich, ja?
Ja.
Warum?
Ich weiß, wahrscheinlich auch für mich am machbarsten wäre. Also ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt Porträts. Also das wäre so ein langer Prozess, bis ich das könnte.
Kannst ja auch 90er-Jahre-Tribals machen. Kannst ja wahrscheinlich gut.
Ja, da würde ja die Blackwork-Polizei schon wieder sagen,
ja,
nee.
Ja, ist ja auch schon wieder ähnlich.
Da muss die ja raus.
Ja, okay.
Obwohl diese Tribals ist ja, ist das Black? Ja gut, ist auch Blackwork-Szene. Oder ist das
jetzt einfach nur, wenn jemand schwarz
Ignorant-Style, oder? Genau.
Ich weiß immer noch, ja genau, wie weit Blackwork, das ist schon ein schwammiger Begriff.
Also Blackwork ist für mich große... Ja. Schwarze Blöcke.
Das hat so eine Definitionssache.
Ich finde jetzt das mit den Kornhaaren zum Beispiel auch schon fast illustrativ irgendwie. Das ist jetzt nicht so rein Blackwork, nur weil es schwarz ist.
Aber es ist Blackwork.
Was nimmst du für Hashtags? Blackwork.
Ja, Blackwork, Native.
Ah, das geht.
Sowas,
Native, ja.
Das geht alles, kannst alles hinschreiben.
Ja, aber was hat eine. Wo, was macht Sinn? So, ne? Oder ballerst du einfach alle Begriffe raus?
Ich finde jetzt bei so traditional Leuten teilweise schon auch irgendwie interessant, dass dann da Blackwork steht, weil sie einfach schwarz machen.
Aber es ist ja ein Blackwork, trotzdem.
Ja, genau.
Eine Verbindung mit
das
Traditional.
Es geht nur um die Blackwork. Sozusagen schwarz. Nee, weil die machen dann jetzt.
Heavy Blackwork wäre, glaube ich,
ja. Nee, ich meine jetzt wirklich, die machen einen Spider-Murphy in schwarz.
Und schreiben dann Blackwork.
Und dann steht da Blackwork.
Aber wenn sie es so definieren.
Ja.
Kann man nicht sagen. Aber ich glaube, Heavy Blackwork ist ja dann schon der weitergeführte Begriff, der dann schon klar macht.
Ja, könnte aber auch, könnte man schon wieder sagen, Heavy Blackwork ist nur, wenn du einen ganz schwarzen Arm hast. Ohne Design.
Dann ist brutal.
Ah, okay. Das ist ja die Art, wie man es macht.
Ach, stimmt.
Das muss ich tun.
Stimmt. Aber es ist auch Quatsch hier, so eine Schublade, sich
ja,
so
deswegen,
rumzustreiten.
Über sowas mache ich mir persönlich gar keine Gedanken. Also.
Bringt dir jetzt auch kein was so richtig. Ich meine, jetzt höchstens deinen Stil definieren, aber das definierst du ja durch deinen Namen.
Das ist Quatsch.
Also ich gehe dann.
Das ist Quatsch. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, was dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis war?
Nee, habe ich nie.
Nee, natürlich nicht. Das natürlich schon. Aber was wäre es, wenn ich dich jetzt.
War nicht
frage?
Das mit den Krücken?
Ich glaube, es gibt keins bei. Ich bin mir relativ sicher, dass du jetzt.
Ich habe schon mal drüber nachgedacht, so ein bisschen, aber bin dann auch irgendwie zu keinem Entschluss gekommen. Könnte man fast sagen, vielleicht, dass ich, wo ich wusste, ich lasse mir meinen Kopf 2 Tage hintereinander tätowieren, das könnte so ein Augen-zu- und Durch-Moment sein, wenn du auf der Liege liegst und denkst,
jetzt
ja, mach's
halt
einfach. Oder ich würde sagen, der krassere Augen-zu- und Durch-Moment war der letzte Tag, wo ich die andere Seite vom Kopf bekommen habe und wusste, was auf mich zukommt. Das
ach,
war
ja,
so,
no.
Weil
das
du weißt
war
ja
quasi
schon, was
Montag
passiert.
Die eine Kopfseite und Freitag, wo das schon am Abpellen war und trotzdem noch dick.
Und du
die andere
liegst,
Seite,
auf
du
dem
liegst auf diese...
Und man hat ja dann, das ist ja ein Schmerzgedächtnis trotzdem noch
genau,
da und nicht
genau.
Schon 2 Jahre her.
Genau, das war so ein Augen-zu- und Durch-Moment, würde ich sagen. Ja.
Okay.
Also wenn es ums Tätowieren geht.
Und wenn es nicht ums Tätowieren geht? Kriegen wir ihn hier noch rausgelockt?
Ich würde sagen, aber das ist dann, ich habe mir jetzt schon mal Gedanken gemacht, was ich machen würde, auch wenn ich nie mehr tätowiere. Und da würde ich eher so in diese, ich sag mal, Kryptowährungsgeschichten mit reingehen, mhm. weil ich da viele Leute kenne, die damit Geld verdienen. Mhm. Und da war so ein Augen zu und durch Moment, da einfach mal ein paar tausend Euro zu investieren. Oh, wow. So, okay, das mache ich jetzt einfach mal.
Sprichst du das dann ab? Also ist das eine Familienentscheidung oder Impuls?
Nee, das ist, mache ich nicht abgesprochen. Einfach machen. Aber trotzdem mit Augen zu und durch halt, ne? So, es wird schon gut gehen. Aber ja.
Ist dein Sternzeichen ein Feuerelement?
Nee.
Bin ich gerade, traue mich nicht mehr weiter zu raten. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin
Steinbock.
Hast du jetzt das gedacht?
Auf keinen Fall.
Nee, auf keinen Fall. Hier steht ganz klar Widder, ganz klar.
Das ist meine Mama.
Ich hätte ganz doll gedacht, dass das ein Widder.
Ich habe auf jeden Fall, ich dachte, also es ist sehr feurig hier. Also das, du bist, ne? Du entfachst ja hier das Gespräch. Also,
ist das so, ja?
Auf Klo habe ich jetzt gemerkt, dass ich so noch so leicht erregt bin und das ist jetzt nicht immer. Also du bist an und der Raum ist gefüllt und wir schreien ja alle.
Ja, und da ist ja nicht so ein Klemmi auch. Und
nicht so ein Klemmi.
Ich sag nur das, was ich sage, keine Ahnung. Also ja. Ich verstell mich halt nie, ne? Genau. Also wenn es positiv ist, ja.
Na, bis zum Studium hätte ich gesagt Steinbock. Und dann mit dem ganzen mutigen Machen und Blues und so weiter bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Naja, gut.
Schade.
Was muss man machen, wenn man bei dir einen Termin haben möchte?
Mir schreiben.
Bei Instagram? Mhm. Oder E-Mail?
Egal.
Arbeitest du das selber ab oder gibt es einen Booker?
Nee. So krass läuft es dann doch nicht.
Hast du viel Konkurrenz in deiner Area so?
In Dresden? Mhm. Oder meinst du vom Stil?
Nö, ich meine, ob es in Dresden viele Blackworker in Dresden, viele Blackworker in Dresden gibt.
Also ich muss dazu sagen, ich war noch nie so ein Szene-Typ, wo ich mich jetzt übelst darum geschert habe, wer alles in Dresden irgendwie tätowiert. Ehrlicherweise hat es mich nie so interessiert. Ich habe immer das Gefühl, die Leute kennen mich und ich kenne die nie. Also gerade so, also wenn man über Tätowierer redet. Aber mittlerweile denke ich schon, dass es einige gibt, die, also man muss nie mehr zu mir kommen, wenn man einen schwarzen Arm haben möchte. Mhm. Man kann da auch woanders hingehen.
Ja.
Das ist das, was man auch merkt, dass, ich sag mal, vor 3, 4, 5 Jahren, dann habe ich halt noch mehrere schwarze Arme gemacht, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen der Einzige war, der es in Dresden überhaupt gemacht hat. Mhm. Und mittlerweile, ja, macht es ja, ist halt so im Trend, dass es ja irgendwie jeder macht, ne? Mhm. Das, aber ich kenne nicht so viele Tätowierer aus Dresden, ehrlich. Weil ich habe mit meiner Familie zu tun, ich lebe so ein bisschen in meinem eigenen Dunstkreis und mich interessiert die Szene nie so sehr. Ich brauche das nie.
Mhm. Brauchst du gleich eine Frage stellen? Weil was fängt mit Gips an, ne?
Ja.
Und willst du auch?
Warte, 3, 2, 1. Gibt es diese Blackbox-Szene?
So, jetzt.
Gibt es denn diese Blackwork-Szene? Also nimmst du das wahr, dass die, ich habe manchmal das Gefühl, dass es eine Extra-Szene ist, die mit der normalen Tattoo-Kultur nicht viel zu tun hat und auch drauf scheißt, auf die Regeln, auf die Tradition. Oder wie nimmst du Blackwork-Szene wahr? Oder?
Schwierig. Ja, wie gesagt, das ist immer dieses Schubladendenken. Mhm. Blackwork-Szene, die Szene.
Genau, gibt es das überhaupt oder ist das nur meine
Sicherlich
Wahrnehmung?
Sicherlich gibt es das, aber ich weiß gar nicht, ob ich ein Teil davon bin.
Gibt es extra Messen? Nee, soweit ist noch nicht. Extra Messen, was würde eine Szene ausmachen? Eine Messe, extra Foren?
Ich glaube, das ist dann die große Bandbreite, Tattoo-Szene. Das, ne? Alles so, da gibt es ja dann die Messen, aber eine extra Blackwork-Szene. Es gab ja mal dieses Black Brutal Project und so ein Zeugs.
Und auch so einzelne Projekte.
Ja, so einzelne Projekte, aber prinzipiell. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, dass man in der Blackwork-Szene sich natürlich für die Blackworker irgendwo interessiert.
Ja.
Ne, Instagram, sag ich mal, du guckst dir natürlich auch das an. Ich gucke mir Sachen von Gerhard an und von da und da. Mhm. Das interessiert mich schon. Aber ob ich da jetzt ein Teil dieser Szene bin oder wie man diese Szene jetzt auslebt, keine Ahnung. Mhm. Lebst du die Szene irgendwie aus? Dass du sagst, ja, ich bin ein Teil davon und jeden Abend treffe ich mich mit denen oder was auch immer.
Nee, ich nehme es jetzt nur bei Messen wahr, dass sich Messen langsam so spezialisieren. Wir waren letztens in Mannheim Trolliors-Fest und das ist dann schon traditional und neo-traditional und
das ist dann schon
auch asiatisches Traditional, aber da ist jetzt kein Feinlein gewesen und kein Blackwork groß. Mhm. Und dann sehe ich aber auch Realismus messen, wo es eigentlich nur groß Realismus gibt und dann habe ich mich
jetzt sagen, gibt's das bei Blackwork eigentlich nie.
Ja, dann ist das schon
Blackworker haben dann glaube ich andere Interessen. wahrscheinlich, ich weiß nicht, viele beschäftigen sich so mit Suspending und sowas dann, ne? Da gibt's ja dann eher solche.
Aber es geht in die Bodymod-Richtung, stimmt. Da ist eher ein Zusammenhang.
Irgendwie schon. So ein bisschen das Extremere.
Exakt.
Blackwork extrem, ja. Bodymod extrem, dann ist das vielleicht so ein bisschen
das ist der
übergreifend.
Ja. Total. Mhm. Aber ich meine, das kann ich nachvollziehen, dass du jetzt dann da nicht irgendwo rumtingelst.
Ja, ich habe auch gar nicht die Zeit.
Mit Familie oder den Kindern.
Früher hätte ich das, ohne Kinder würde ich es vielleicht machen, keine Ahnung.
Hast du das jetzt schon gefragt, mit dem, was, worauf er aber noch Bock hat?
Nee, das war deine Frage.
Achso, okay, nicht, war nur sicher, ob du es schon gefragt hast. Gibt es was, wo du jetzt Bock hättest, dass Leute sich melden, weil du einen ganzen Körper schwärzen willst? Keine Ahnung.
Du meinst, ob es was gibt, was ich gerne tätowieren würde?
Ja, sagen. wo du denkst, so, boah, wenn das jetzt mal käme, wäre halt auch mal richtig gut.
Also nichts, nee, da gibt's nichts Explizites. Ich mag's aber auf jeden Fall, wenn man große Projekte hat, wo ich sage, okay, habe ich den ganzen Körper und Step by Step schießen wir den zu.
Ja, das damit ist, kann man dich glücklich machen mit immer, dieser Anfrage. Ja.
Aber man muss immer dazu sagen, solche Anfragen sind irgendwo unrealistisch. Also niemand fängt an und sagt, ey yo, ich will jetzt bei dir den ganzen Körper
machen. Ich bin komplett frei und will den ganzen Körper nehmen.
Sowas ist eher, habe ich so noch nie erlebt, aber meistens ist das ja ein Prozess und man sagt, ey, ich hätte gerne einen Arm von dir. Ach so, jetzt brauche ich den anderen Arm auch, weil sonst hängt der hier so schwer runter, weil der so schwarz ist. Also machen wir den anderen Arm. Ah, jetzt hätte ich gerne einen Rücken. Ach, die Beine fehlen noch. Und dann geht das so Step by Step, weil man merkt, oh, jetzt habe ich so einen schwarzen Oberkörper. Jetzt habe ich
weil die Gewichtung dann so.
Und irgendwie habe ich das ganz oft, dass sich das, genau, dass sich das dann so aufbaut.
Ja.
Und dann hängt man in diesem, der Kunde, sage ich mal, in diesem Teufelskreis. Das ist wie so ein Teufelskreis.
Ja, klar.
Sag ich immer, wenn die zu mir kommen und sagen, ich hätte gerne meine beiden Beine von dir, dann weiß ich genau, dann machen wir sicherlich auf jeden Fall auch die Arme. Weil du stehst dann irgendwann da und denkst, oh, ja, jetzt habe ich hier zwei schwarze Beine, also ziemlich dunkle Beine und alles andere ist halt so hell.
Sieht halt aus wie ein Strumpf.
Genau, du musst notgedrungen irgendwie weitermachen.
Das ist schwerer. Das ist schwerer. Also du kriegst es nicht. Mhm. Du kriegst es nicht
kombiniert. Genau, mit Traditionals ist das wahrscheinlich anders, ne? Du kannst dir die Beine zuschießen und das ist nie so, fällt nie so oft, dass du keine tätowierten Arme hast.
Nee, aber du hast auch damals schon gesagt, wenn wir jetzt hier nur bis Knie machen und immer nur das untere Bein, dann siehst du aus, als ob du Kniestrümpfe
hast. Genau, das sieht auch
nie cool aus. Müssen irgendwann mal hier an die Seiten sozusagen.
Ich finde es ja auch spannend, dass er noch nicht mal einen leeren Körper braucht.
Voll. Also machst du
Blair-Blasts
gerne?
Auch, ja.
Okay.
Also ich mag Tätowierung auch, finde ich interessanter, wenn was durchguckt. Also auch meine Tätowierung finde ich interessanter, wenn was durchguckt. Weil es irgendwie...
Das ist ein künstlerischer Aspekt für dich, dass da was drunter ist.
Du würdest
ein bisschen lebendiger aus.
Ach, lebendiger. Und wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber einen tätowierten Körper, Bodysuit machen oder leeren?
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich jemanden nehmen, der asiatische Tattoos hat, die schon uralt sind, die so richtig pastellig sind, wo die Farben so ganz, bloß noch so sacht sind. Nie so ein Strahlen, sondern eher
aber
so ganz...
Aber jetzt nicht traditionell asiatisch, weil das wären ja schwarze Hintergründe, das wäre schon schwieriger.
Nee. So was man halt, weiß nicht, 90er...
So ein Tiger, so ein Tiger mit einer Rose.
Mit so ein bisschen Gelb, Blau, Peony. Das. Wenn das durchguckt, das sieht so spirituell aus. Unter dem Schwarzen dann.
Ach so, also möglichst hell, aber bunt und dann einen guten Kontrast zum...
Das so das Optimum.
Mhm. Na, da kann sich jetzt mal jemand melden. Wo ist denn die Grenze, wo Blasten einfach nicht geil aussieht?
Ja, wenn es zu dunkel ist, der Untergrund.
Aber wenn das jetzt, sowas hier ist dann schon blöd, weil es schon so schwarze Linien drauf.
Ja, aber kann man trotzdem machen. Ich würde dann das Design einfach enger gestalten.
Okay, ja.
Nie so große Flächen,
lassen.
Genau, nicht so große Lücken.
Okay.
Was meinst du mit, das sieht dann spirituell aus, wenn das
wenn diese Farben so durchscheinen durch dieses Schwarz, das hat irgendwie
so
was,
durchscheinen.
Wie so ein Schein. Das mag ich.
Ja, weil ich jetzt nur, also ich nehme das so wahr, dass viele, die jetzt, sag ich mal, die normalen Tätowierungen haben, auch sagen, okay, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, ich möchte transformieren. So. Und spirituell fiel mir jetzt ein, das ist ja auch eine geistige Transformation. Mhm. Und dass es dann bei auch so das Bedürfnis ist, ich will diese alte Persönlichkeit oder diese alten Erfahrungen loswerden und nochmal wirklich komplett drüber gehen. So.
Ja,
deswegen hatte ich jetzt gerade eine Assoziation.
Ja, und man ändert ja auch seinen Geschmack, ne? Das darf man auch nie vergessen. Das ist ja auch immer ein Prozess. Ne? Ich habe viele Kunden, die auch richtig gute Traditionals haben, aber die wollen es nie mehr.
Ich wollte schon sagen,
ich kann es nicht mehr sehen.
Und fühlt sich das an, als würdest du so...
Ich habe zum Beispiel, tut mir voll leid, aber auch schon Sachen von Belmo weggemacht, so, wo du denkst, ey, das ist ein richtig gutes Tattoo.
Belmo ist ja schon heavy.
Ja, wo ich auch zum Kunden gesagt habe, ey, das tut mir echt weh, aber willst du das wirklich
weg? Das wollte ich fragen, ob es dir weh tut.
Ja, das tut mir dann schon weh, wenn ich sehe, es ist von einem guten Künstler und auch wirklich gut gemacht. Und so, ja, ich will das nicht mehr... Okay.
Und dann haben sich einfach Geschmäcker irgendwie verändert und es soll nicht mehr so motivlich sein sozusagen.
Ich hatte schon Kunden, die haben das Tattoo nur 2 Monate gehabt und kommen dann zu mir und sagen, ich will es nicht mehr.
Und machen Schwarz drüber.
Und machen dann ein Design drüber, ne, um das Cover zu blasten, was auch immer. Wo du dann denkst, hast du aber dann nie so richtig drüber nachgedacht vorher.
Ach, ist das dann meine Fehlentscheidung? Also es basiert auf der Fehlentscheidung? Ja, oder? Ach so.
Weiß ich auch nie. Das ist dann, die können es mir ja selber teilweise dann nie erklären.
Ja.
So wie, oh, ich mag es einfach nie. Oder ich finde jetzt das cooler, ich will jetzt doch einen schwarzen Arm oder was.
Zwei Monate später.
Ja, das ist krass. Ne? Habe ich alles schon gehabt.
Geil. Aber ich meine, das ist ja auch das Faszinierende für mich jetzt gerade, der sehr klemmy ist. Das ist, also alles ist möglich. Also kannst keine Regeln.
Wie würde es sich anfühlen für dich, wenn du weißt, da war jetzt jemand dann bei ihm? Nach dir?
Na, so, ich erschrecke mich, mich dann erstmal und denke, oh, ich habe
irgendwas. Motiv ist weg.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich denke dann zuerst, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Ich habe, wenn ich jetzt merke, ich habe meinen Job gut gemacht und da ist jetzt einfach ein Interesse am Blackwork oder am Experimentieren, eine zweite Schicht zu haben, dann denke ich, das ist doch geile Weiterentwicklung. Lass mal gucken, was du.
Da würde ich vielleicht aber sogar eher versuchen, den Kunden auf die Schiene zu kriegen, dass man sagt, lass doch, kommt immer auf die Abstände der Tattoos an, die du da vorher gemacht hast, aber lass die doch versuchen mit einzubauen.
Ah, okay.
Stiltechnisch irgendwie zu nutzen. Weißt du? Man muss es ja nie auf Krampf überdecken, wenn es coole Tattoos sind. Also traditional und native passt auch irgendwie gut zusammen. Weißt du?
Ja, ja, also das so ist jetzt, wenn ich jetzt diese meine Blackwork-Experimente mache, gehe ich davon aus, ich möchte alles behalten lassen und ich mache dann eine Outline drumrum und integriere das dann, weil ich jetzt noch nicht das Bedürfnis habe zu blasten. Also da wehrt sich irgendwas dagegen, deswegen finde ich es halt gerade spannend, dass du das selber am eigenen Körper machst und dass du da auch so locker bist. Oder ich sehe diese Freiheit oder diese Gesetzeslosigkeit oder was, ne? Also das, ich suche Regeln und da werden auf der anderen Seite Regeln gebrochen und sogar oder, 2 Monate später.
Oder es gibt gar keine Regeln.
Oder genau, die gibt es noch gar nicht.
Es gibt keine Regeln, tätowieren.
Und das ist sehr spannend.
Also je mehr Leute hier sitzen, desto mehr kann ich dem voll was abgewinnen, obwohl ich es früher überhaupt nicht verstanden habe. Aber auch Leute, die Schulterkugel sieht auch so, fand ich so geil, dass die da drunter so ein Traditional hat und dann da drauf so eine geblastete, ganz fette, bolde Ornamentik einfach nur. Das find, also ich komme immer mehr dazu, dass ich es verstehe und irgendwie voll was darin sehe, dass es irgendwie was ist. Mhm. Und nicht nur ignorant-mäßig ist, sondern so, wie heißt der von, der bei Antezeit auch war, wo Max seinen Bauch gemacht hat, weißt du es?
Max sein Bauch.
Der so viel blastet auch, der so lettering-mäßig aussieht, aber so dick. Naja, kommen wir jetzt niemals mehr drauf. Geht ja auch nicht um andere, geht ja auch nicht um andere. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wenn jemand einen Termin haben möchte bei Alex, dann schreibt er ihm einfach bei Instagram eine E-Mail.
Genau.
Bist du noch in irgendeinem Frageding? Wir haben keinen Druck mehr zeitlich, kann ich dir schon mal sagen.
Haben wir schon alles abgearbeitet?
Bestimmt nicht, aber...
Wir wollen ja keinen abarbeiten. Wir sagen immer mittlerweile, wir wollen eher Leute nochmal einladen, wenn uns noch was unter den Nägeln brennt.
Okay.
Bevor man so.
Ich höre noch mal eine. Ich habe die Angst, dass das so eine Laienfrage ist. Weiße Tätowierung auf schwarzen Flächen, schwarze Tätowierung auf schwarzen Flächen. Aha. Wie sind die Erfahrungen? Wie ist dein Geschmack dazu, deine Einstellung?
Finde ich alles cool auf jeden Fall. Kommt immer darauf an, wie das Schwarz vorher aussieht. Wenn es, ich sag mal, ein schlechtes, altes Schwarz ist, wie bei mir, ist nicht schlecht, aber es ist schon deutlich älter. Dadurch bietet sich das an, Schwarz auf Schwarz. Mhm. Mond ist einmal weiß gemacht. Geht alles. Also,
das ist ein weißer Mond auf einer schwarzen Fläche oder freigelassen?
Freigelassen und weiß gemacht nochmal zusätzlich, sonst würde es quasi so aussehen wie der Ring hier.
Mhm. Ah, okay.
Also nur, um den Mond quasi ein bisschen mehr rauszuheben, damit man was davon hat.
Ah, krass, das funktioniert auch wirklich. Ja.
Und das nur einmal tätowiert, also geht.
Und das dahinter?
Also wenn man weiß macht, dann mache ich es meistens, ich mache es selten, aber dann zweimal. Dann ist es ein bisschen strahlender.
Das ist jetzt noch kein Stilmittel, das benutzt du, wie du willst?
Nö,
oder?
Nö, weil, ja, also weiß auf schwarz ist jetzt nicht ganz das, was ich präferiere, weil man es einfach auch nach 2-3 Jahren nicht mehr sieht.
Das wollte ich fragen, hast du da Erfahrung?
Geht
2-3 Jahre.
Ja. Aber du setzt kein Weiß zwischen 2 sehr, sehr nahe Blöcke, damit sie nicht zulaufen?
Nee.
Okay.
Das würde dem Groben wieder ein bisschen widersprechen.
Ne? Ja. Also wenn es nie sein muss, dann lasse ich das alles so, wie es ist.
Und das Schwarz, also das Band hinter der Sonne, genau, das ist schon, da war schon was, das wurde geblastet und das ist die 3. Schicht Schwarz.
Ja. Glaube ich. Ja, irgendwie so, genau.
Mhm. Hast du eine Vision? Oder hast du das Gefühl, es nähert sich dem Ende? Oder ist es einfach nur erste Schicht?
Ich glaube, jetzt kommen ja hier erstmal noch das Schlimme.
Ich bin nie fertig. Ich will auch gar nicht fertig sein, weil es ja irgendwie auch zum Leben dazugehört, sich selber tätowieren zu lassen.
Würdest du noch weiter ins Gesicht drücken?
Nie unbedingt.
Ja.
Also, das ist auch sehr spannend gewesen. Ich hatte ja, wie gesagt, auch das vom Hannes vorher schon, diese, was ja rein Linework war. Da hatte ich damals, wo ich das gemacht habe, da hat man ja so ein, zwei Wochen mit sich selber zu tun, wenn man sich dann im Spiegel sieht und man denkt, okay, das hast du jetzt das restliche Leben, ne? So, das ist jetzt da und da musst du dich dran gewöhnen. Also da hat man wirklich mal auch, also ich zumindest, wie so ein kleines Tief, würde ich mal behaupten. Und jetzt nach dem, hatte ich ja gedacht, ich habe ja schon eine Gesichtstätowierung, easy peasy, aber da hat es mich auch nochmal runtergezogen. Wo ich dann zu Hause war wieder von der Reise und dann gemerkt habe, ich sah ja wirklich auch recht radikal aus, alles abgeschoren, alles zugeknallt, viel schwarz, wo du dann denkst...
Geschwollen, ne? Also geschwollen, auch noch, ja, sieht ja auch nochmal mies aus.
Ja, das war auch nochmal so ein Moment, wo ich gewusst habe, okay, hier brauchst du locker mal ein, zwei Monate, bis ich mich dran gewöhnt habe.
Ah, okay.
Um in den Spiegel so zu gucken und zu sagen, das bin jetzt ich.
Ja.
Und das gefällt es dir
so
jetzt?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber man hat so ganz kurz mal so die Angst gehabt, so wie, was ist, wenn es nie so kommt? Dass es dir so gefällt, dass du es für immer tragen willst. Ja. Was ist dann?
Hatten wir bei Johannes Hohlfeld auch, sondern das ist das Drama, also nicht das Drama, aber das Gesicht war sehr sensibel und da hat er jede Linie überlegt und nochmal rangetastet. Ja. Ist das bei anderen Körperstellen noch oder handelt es sich nur ums Gesicht?
Nur Gesicht. Du so? Ja. Alles andere ist egal eigentlich, aber Gesicht ist wirklich eine sehr sensible Stelle.
Ja, sollte ich es auch raus. Ihr hört das.
Ich hab jetzt nichts.
Nee, ich hab nichts. Nee, deswegen, dass da wirklich jede Linie alles eine Auswirkung hat.
Ja,
vor allem, wenn du dann deine Familie wieder siehst.
Naja, voll.
Denkst du, wie sich das anfühlt.
Aber wie waren die Reaktionen?
Also, das erste Mal habe ich dann meine Mutter wieder gesehen auf ihrer Geburtstagsfeier.
Bei deiner ersten Schicht?
Also nee, wo ich jetzt vom Eiber wieder gekommen bin, jetzt letztens erst, habe ich quasi meine Eltern gesehen, wo wir Geburtstag nachgefeiert haben. Und da war alles cool.
Mhm.
Aber es gab auch schon Momente mit meiner Familie, wo ich das vom Hannes hatte. Ja, da fängt dann meine Mutter an zu heulen oder so, ne? Weil ihr Ach, Sohn wirklich? Halt ja anders aussieht als vorher. Nicht mehr das kleine Kind, was er halt geboren hat und wie das halt so ist, ne?
Aber das hätte,
so
extrem jetzt, verändert. Hätte ja jetzt auch bei den Armen sein können, dass ich oder Händen sein können.
Ja, da hat man sich dann wahrscheinlich
aber schon... Aber die Identität ist im Gesicht noch viel mehr vorhanden.
Man guckt ja immer ins Gesicht und wenn du dann hier mit solchen schwarzen Designs ankommst...
Schön
die ganze Physiognomie verändert sich ja auch ein bisschen auf eine Art und Weise. Ja, ja. Man kann schmaler wirken.
Stimmt, in Familien hast du ja auch, du übernimmst ja
auch Ähnlichkeiten und weitergehen weg.
Und beim Körper ist es relativ latte. Wir haben beide zwei Arme alle.
Und da gewöhnt sich die Familie relativ schnell dran, sage ich mal so. Aber Gesicht ist dann eine andere Hausnummer.
Mhm. Wie ist das bei deinen Kindern, bei deiner Frau? Gibt es da nochmal Unterschiede? Also je dichter
meine Kinder feiern es immer ab. Ach meine Tochter kommt regelmäßig zu mir und sagt, ich bin der hübscheste Papa, den sie sich je vorstellen hätte können. Wo ich auch denke, okay, krass. Und habe ich auch schon mal nachgefragt, wie das wäre, wenn ich keine Tattoos hätte. Aber sie sagt, nee, Papa, mit deinen Tattoos, so kenne ich dich und so bist du der hübscheste Papa, den ich habe.
Ach so, die kennt dich ja auch.
Die kennt
da hattest du die Gesichtstätowierung schon?
Die vom Hannes auf jeden Fall.
Ah, okay, gut, dann kennst du das ja. Mhm.
Genau, nie ganz so extrem halt, aber es wurde immer Step by Step extremer, sage ich mal, und dunkler und schwärzer, aber sie feiert auf jeden Fall ab. Und mein Sohn auch.
Bist du in Dresden sehr auffällig oder laufen viele bei Berlin?
Aber ich bin auch in Berlin auffällig, habe ich das Gefühl.
Ja, also komm, das ist ja nochmal ein bisschen...
Ich merke immer, ob ich dazu sehr manchmal drauf achte, aber gestern waren wir am, wo war das, Müggelsee?
Ja gut, da warst du auch.
Da haben Leute mit mir Fotos machen wollen. Also jetzt wäre ich irgend so ein Fußballer
dann ist es,
oder so.
Dann ist es keine Paranoia oder selektive Wahrnehmung, sondern das ist ja ein
Beweis.
Nee, das
machen schon Leute, ja.
Also zwei Leute, die dann gefragt. Mit mir ein Foto gemacht haben, die mich netterweise gefragt haben, ob sie mit mir ein Foto machen dürfen.
Und du hast es gemacht?
Ja.
Oh.
Aber was ist das denn so, dieses Star-Ding? Also
ja, man steht dann so nebeneinander wie so diese klassischen Fußballer, wenn du einen Fußballer triffst oder so.
Und das sind tätowierte Menschen, die fragen, oder gar nicht
tätowiert? Komplett untätowiert waren die.
Es ist also auch nicht mehr abschreckend. Also in dem Falle...
Na, die haben keine Angst vor dir.
Die haben keine Angst vor mir,
Aber er war auch mit Kindern und Familie.
Genau.
Der muss ja lieb sein, quasi.
Ja, das hätte der Beweis. Schon hat er Kinder, sonst würde er die ja essen.
Aber die Außenwirkung, die könnt ihr ja eher beurteilen, ob ich jetzt irgendwie radikal oder abschreckend oder böse wirke.
Nee, du siehst jetzt natürlich auch tatsächlich recht freundlich aus.
Cool.
Also du hast ein süßes Lachen und siehst irgendwie... sympathisch aus.
Ich sehe jetzt nie aus wie einer von irgendeiner Gang oder so.
Du siehst nicht so grumpy aus irgendwie.
Ja, ja, oh sorry.
Du guckst nicht so und deine Klamotten sehen auch nicht so aus.
Ich hätte mir jetzt gerne mal gesehen, du bist ja natürlich jetzt mit deinen Kindern und deiner Frau um die Ecke gekommen. Ja. Und das sah natürlich schon, also der Kontrast ist halt einfach da und dadurch... Es ist klar, dass das nicht. Aber wenn du jetzt alleine durch die Gegend gehst und streng guckst.
Nee, dann würde ich aber trotzdem mit North Face T-Shirt und so.
Aber stimmt, deine Klamotten sind extrem entspannt.
Ist freundlich und lässig.
So ein bisschen Skater-mäßig. Skater-mäßig. Ja, ja.
Er ist jetzt nicht in der Kluft oder in irgendeinem.
Nee, ist auch nie mein Style.
Agro. Oder auch nicht in so einem Security-Outfit. Nee. Nee, da findest du nichts. Sag ich dir.
Aber vielleicht ist es euch, Männer, was. Hast du jetzt die schweren schwarzen Tätowierungen, brauchst du jetzt nicht noch grimmig gucken.
Also, mein Klub, aber was ich sagen wollte, selbst hier in Berlin, wenn ich hier durch die Straße laufe, drehen sich die Leute im Restaurant nach mir um, was ich nie gedacht hätte. Ich dachte, in Berlin interessiert das gar keinen mehr. In Dresden ist das normal, wenn ich über irgendeine Straße laufe, mit meinen Kindern vor allem. Ja, da gab es schon Reaktionen wie hier, die zeigen mir einen Vogel oder was auch immer.
Ja?
Ja, ja. Oder die armen Kinder wird dir dann hinterher gerufen. Und
oh
so.
Nein!
Echt?
Ja, ganz klassisch.
Und dann, was machst du?
Nix.
Nee. Kannst du mit umgehen? Ja.
Oder Leute setzen sich so am Spielplatz neben dich und wissen, dass du hörst und dann reden die über dich, wie asozial du aussiehst und so. Ja,
auf irgendeine, macht das auf, also ich meine, oder macht das bei den Kindern was? Haben die da mal einen Kommentar gemacht?
Ja, meine Tochter ist jetzt mal zu mir gekommen und haben gesagt, hey, die reden über dich und so. Wo ich dann auch, das ist so ein Lernprozess ja auch für meine Tochter und ich finde das cool, dass die so groß wird. Und ich sage, lass sie da reden. Kann ja jeder sagen und denken, was er will. Wir machen unser Ding und alles ist gut.
Ah ja.
Wir leben in unserer Welt. Man baut sich ja immer so seine eigene Welt. Und die leben in ihrer Welt und wenn die das scheiße finden, wie ich aussehe, dann ist es okay. Ich mag den ihrer Frisur vielleicht auch nie, aber ich bin halt nie so, dass ich es dem sage.
Ja.
Das stimmt, andersrum.
Ich gehe ja auch nie hin und sage, deine Frisur, das geht ja gar nicht.
Jetzt, wo du sagst, deine Frisur.
Aber ich hatte mal den Fall, eine Kundin, die hatte posttraumatisch da irgendwie eine Störung aus der Kindheit, schwierige Kindheit gehabt, die hatte quasi komplett Haarausfall, keine Augenbrauen, nichts mehr, also am ganzen Körper keine Haare. Da habe ich den Kopf tätowiert. Weil sie gesagt hat, ich brauche irgendwas und will nicht ständig Perücke tragen. Ich will dazu stehen, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Und die wurde tatsächlich dann in Dresden auch beschimpft. So wie kann man das machen? Du verhöhnst die Leute, die krank sind und die Krebs haben oder Aids
so,
oder was auch immer, wenn man keine Haare hat und Chemo braucht. Aber die wissen ja gar nicht, dass sie auch eine gewisse Art von Krankheit hat. Das ist psychisch halt, ne?
Ja.
Sowas kommt auch vor, ne?
Ah.
Das ist schon krass, also.
Oh Gott, das ist richtig, klingt kleinstädtisch, obwohl Dresden nicht keine Kleinstadt ist, aber.
Aber Dresden ist schon konservativer, ein bisschen so.
Ja. Aber es ist ja trotzdem in Berlin, ist geil. Ich meine, nach mir dreht sich keiner um, weil das ist ja, ich meine, ich habe ja eine satte Sammlung, aber eben nicht so extrem und Blackwork ist nochmal einfach und das, ich glaube, darauf zieht es auch ab einfach oder würde ich jetzt nicht unterstellen. Es ist auf jeden Fall das Resultat.
Aber nach mir drehen sich ja auch die um, die schon ganz viel Blackwork haben, habe ich gestern erst beobachtet.
Ja, ich
sind
mich
selber
auch umdrehen.
Komplett zugehackt, wo du denkst, okay, könnte Blut und Eisen oder irgendwie so.
Ja, ich würde auch gucken.
Und die drehen sich auch um, aber das ist ja nichts Schlimmes, wahrscheinlich
ist ja auch,
ist ja
auch
interessant.
Interesse.
Ich drehe mich ja, ich sehe ja auch, wenn ich jemanden sehe, wo ich denke, oh, sieht cool aus, gucke ich auch.
Ja.
Aber das ist ja eine
wie
andere.
Wie wenn wir beide, wenn wir zum Podcast fahren und dann sehen wir einen stark tätowierten Menschen in Friesheim und dann so, kennen wir die? Was hat sie? Was war der linke Arm? War es jemand?
Aber das ist ja was, das ist ja dann nicht dieses, das ist ja innerhalb der Szene, man ist ja interessiert, welche Arbeit ist das unter sich und nicht, ich bin total geschockt.
Das gibt genau, das sind so zwei verschiedene Welten.
Unterschiedlich, aber beide gucken.
Genau, aber man kann so und so gucken.
Ja,
also
voll.
Man merkt, dass wenn jemand guckt und dich innerlich so in die asoziale Schiene stecken will.
Ja. Naja, klar.
Hast du asoziale Tendenzen gehabt? Hast du. Also
inwiefern?
Drogen, Gewalt, was ist noch asozial?
Also, wenn man, asozial.
Also ich habe immer mal. Ich
du bist
immer
asozial,
mal.
Weil du dich mit niemandem treffen willst.
Na, asozial würde ich jetzt, wenn man jetzt aggressiv auf soziale Regeln reagiert, das ist für mich asozial oder was für euch asozial?
Ja, das sagt ja das Wort schon.
Nicht,
ach,
sozial.
Ja.
Nicht sozial.
Genau. Also Regeln brechen, dann Limits. Ich meine, du gehst
war ich
an
nie,
Limits.
Guck mal, ich war Fußballer, ich habe immer Regeln befolgt.
Und akademisches Elternhaus.
Mhm. Fußballer ohne Fußballerarm. Verdammt.
Ja,
obwohl.
Gar keine Maria Donna drauf.
Nee,
hast du Wolken? Hast
Dürer-Hemden.
Oh Gott. Nee. Das ist ja auch gut eigentlich zum Blasten.
Ja, das stimmt.
Aber stimmt, wenn du das, also wenn es farbig ist, ist ja nochmal spannender. Ich meine, klar, ist einfach da über so ein helles Grau rüber zu gehen, aber wenn Farben und du noch, wie da jetzt bei der Hand, noch Sachen zu erkennen sind, wesentlich spannender.
Aha.
Es ist jetzt nicht das Schlusswort, was du willst, ne?
Nee, kannst ja, noch du weiter. Bist, du hast es.
Ich hab's schon, ja. Ab wann, wann war das Schlusswort?
Das war schon eine Weile her. Da hat er was Schönes gesagt. Und dann so. Nee, was wollte ich denn sagen?
Machen wir nochmal ein Thema auf und dann ist das das Schlusswort.
Na, mach doch noch ein Thema.
Ich habe auch mal ein Thema mehr. Ich sag, das letzte war schon dünne, ne? Mit weiß auf schwarz.
Ja, ja, wirklich.
Das war schon tief, was der Trick ist.
Das war schon ganz.
Hast dich gelangweilt? Wie war's für dich?
Ey, nee, aber, es ist, aber wir verunterschätzen ja auch immer, wie viel denn doch technisch ganz viele Leute auch wissen wollen. Also ich glaube,
ist das tatsächlich so?
Ja,
habe ich mich gefragt.
Ja, ja.
Es ist, sind eure Hörer.
Deswegen habe ich dich auch mit dem Schwarz gefragt, weil es ist wirklich oft so, dass die Hörer uns schreiben, das und das war cool, als Bounty erzählt hat, wie er. Das Rip-Shading,
okay.
Warum das so gut bei ihm ist.
Okay, hätte ich jetzt mehr erzählen müssen, wie ich die Leute Nadel durch die Haut schiebe.
Wenn du da noch mal einen besonderen Hack hast, dann kannst du es noch mal erzählen. Aber ich glaube, da
wer dicke Linie, wer dicke und bolde Lines will, muss langsam arbeiten. Wer zu schnell arbeitet, dann wird die Linie nie dicht.
Und wenn sie zu dicht ist, dann könnt ihr noch mal die Folge von Markus Lehnert hören, der sagt euch, wie ihr die Farbe wieder rauslasst. Wenn sie
massieren.
Zu große Wulst ist. Nee, aufschneiden.
Mm.
Wirklich.
Auch interessant.
Auch interessant.
Habe ich mal gemacht, wo ich was angefangen habe zu schwärzen, was quasi nie geschwärzt werden sollte, weil ich zu viel gelabert habe und dann, oh, hier wird es eigentlich nie schwarz. Dann habe ich es wieder rausgekratzt. Ja. Habe quasi eine Wunde erzeugt, damit es schlecht verheilt.
Ja, und
dann,
geht.
Ja.
Ja.
Okay. Aber es war eine Linie. Oder hast du eine Fläche wieder
es war, rausgekriegt? Es war eine Fläche eigentlich, aber wirklich ganz minimal.
Ach, ja. Das hatten wir doch auch schon mal, das Thema Scarification machen, um dann damit eine weiße Linie zwischen zwei schwarzen
geht
Blöcke
auch
zu bringen,
geht
die
auch
dann nicht zulaufen kann.
Ja, aber dann.
Weil es eine vernarbtes
Gewebe ist. Das wäre jetzt praktisch Balm machen. Das ist auch die Entscheidung. Warte ich, mache ich jetzt? Butter ich jetzt rein, damit, weil die Wunde noch offen ist? Oder warte ich und gehe dann noch mal rein? Das ist auch so eine Entscheidung.
Oder schicke ich zum Lasern?
Aber gut, zum Lasern schicken ist ja schon wieder eine andere Abteilung. Hast du ja Lasererfahrung?
Ich habe eine Kundin.
Nee, ich meine bei dir?
Ich? Nee, nee.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Kommt.
Aber ich habe tatsächlich eine Kundin, die ist, ja, auch so Mitte 40, Bindegewebe ein bisschen schlechter.
Mhm.
Und da, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du so innere Oberschenkel oder innere
ja
Oberarm, dass du diese blauen Flecke manchmal
ja
hast.
Das ist kein Blowout, sondern
das
ist so.
Das ist ein Blowout, aber es wird vom Lymphsystem so abgetragen, dass es aussieht wie ein blauer Fleck. Und das hat die sich tatsächlich dann weglasern lassen.
Und es ging.
Und es ging.
Ja, das ist bestimmt cool. Ja, so eine Schönheitsfehler, glaube ich, sind richtig geil wegzumachen.
Ja.
Also wo so wirklich sowas.
Kniekehl habe ich schon mal gehört, an meiner klassischen, nicht meine klassischen, aber es kommt ja vor, da Blowout zu haben, dass das dann eine Sitzung ist weg. Also
ja
diese kleinen
Lederchen. Ja, ja, ja.
Aber dieser blaue Fleck, das ist ja schon krass, dass die das auch wegkriegen.
Das geht, ja.
Innenarm, Innenschenkel habe ich
auch. Ivar hatte das zum Beispiel, der hat mal jemanden die Füße tätowiert, mhm, also Fußsohlen. Heißt, du brauchst richtig Druck. Und dann wollte diejenige aber noch Punkte auf dem Finger knöcheln.
Mhm.
Und da hat er natürlich, hat es mir erzählt, immer noch diesen Druck gehabt ja und hat die Punkte halt so reingewirkt, dass der Gast, dass die ganzen Finger blau waren.
Ach, das kann sich so weit verteilen.
Ja, und mit ihr ist er dann irgendwann später zum Lasern zusammengegangen, mhm, um es wieder gut zu machen.
Ah, krass.
Toll.
Und da haben die den Schatten quasi weggelasert.
Mhm.
Das
ah,
geht
okay
tatsächlich, ja.
Hammer. Bin begeistert von diesen Extremerfahrungen in meinem Metier.
Heute haben wir wieder viel gelernt, Freunde.
Es lohnt sich auch mal,
ja,
über den Tellerrand zu gucken und mal andere Stile einzuladen.
Finde ich auch. Alex, danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Wenn
hat
ja
Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Wenn du nochmal auf uns, die weiß ich nicht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn
ey,
du nochmal, wenn ihr nochmal auf Instagram ja schauen wollt, who is Alex?
Genau.
Ist der Instagram-Name.
Who's
Alex?
Alex Tattoo.
Wo ist Alex Tattoo?
Ja.
Die, ihr werdet es finden, ihr seid ja bewandert. Sebastian würde jetzt eigentlich sonst noch mal gerne erklären, wie man die Internetadresse findet.
Aber hast du eine Internetadresse?
Nee. Nee.
Gut. Gut, schöne Nacht, schönen Abend, fahrt vorsichtig, zeichnet schön. Tschüss.
Guten Morgen, tschüss.
Tschüss.
Und vielen Dank an unseren heutigen Sponsor dieser Episode. Danke an Murusta für das Sponsoring. Schaut doch mal auf murusta.com vorbei und sichert euch mit dem Code AZUT10 10% auf eure erste Bestellung. AZUT10, also AZUD10. 10% auf die erste Bestellung beim Tattoo und Piercing Supply eurer Herzen. Viel Spaß, eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode. Ciao. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line-Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.
Ich war gespannt.
Krass, ja?
So, wir haben so ein bisschen Zeit.
Nein, es ist 2028. Ah. Aber wir haben 2,5 Stunden aufgenommen.
Ja. Weil das war jetzt nicht so. Das Setup war ja relativ eng gewesen. Wir müssen dann und dann fertig werden. Dann dachte ich, okay.
Ich habe mich immer gefragt.
Nee, aber mussten wir jetzt gar nicht.